Party People und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Ich bin Stevenio, der Fußballexperte an eurer Seite, würde ich sagen, aber es weiß jeder, dass es gelogen ist und dass ich mich eigentlich nur mit Fußball auskenne. Und deshalb, genau deshalb, haben wir heute einen, ich möchte fast sagen, prominenten Gast. Gaucho ist da. Gaucho, schön, dass du da bist.
Absolute Legende, die du nicht supportest, habe ich gehört.
Ja, es ist so. Und da ich wirklich in Sachen Football noch viel zu lernen habe und ein, ich möchte fast sagen, Eventgucker bin, haben wir zum Glück wenigstens einen Stammmoderator hier im Podcast, der Ahnung vom Fußball, nämlich der Enkles, der ist auch da. Gute. Hi. Hi. Ja, Gaucho, schade, dass es nicht vorher geklappt hat. Clay sagt, das fand ich auch ganz gut. Ja, ist doch ganz geil, wenn wir so einen Spieltag haben oder so, dann kann man schon, hat man schon so eine erste Leistung. Ja, wir sind ein bisschen spät dran mit diesem Podcast, aber ja, es ist halt so, manchmal geht's halt nicht, was soll's, bla bla. Wie hat dir der erste Spieltag gefallen?
Ja, mega hat mir der erste Spieltag gefallen. Hast du Arizona nicht gesehen oder was?
Doch, hab ich ja, also nicht gesehen. Ich gucke ja immer nur die Bucks und die Patriots. Aber ich habe das Ergebnis gesehen. Holla die Waldfee, ja. Was war denn da los?
Chandler Jones war da los. Chandler Jones, wenn sie auf die andere Seite J.J. Watt stellen. Also, das muss man ja wissen, Tennessee ist bei vielen Leuten auch Super Bowl oder Playoff-Favorit gewesen. Und wir haben die einfach zerfickt.
Jetzt ja auch immer noch. Alles richtig, ich halte viel von den Titans. Ich meine, wenn du Jones noch dazu holst, jetzt haben sie noch einen guten Receiver. Ich meine, der hat einfach daneben geworfen, sind wir ehrlich. Tennessee, sehr oft. Das hat überhaupt nicht geklappt.
Julius, der hatte einfach keine Zeit zu werfen.
Ja, aber das liegt auch daran, dass sie nicht eingespielt sind. Da fehlt noch ein bisschen was. Die brauchen noch ein paar Spiele und dann wird das deutlich besser bei den Titans. Ich glaube, das geht weit.
Also ich habe 1000 Fragen.
Ich glaube, die Offensive Line von den Titans ist nicht gut genug. Die Skill-Positions sind unfassbar geil, da gebe ich dir absolut recht. Bin auch absoluter Titans-Fan. Ich habe auch Titans-Sachen hier. Aber die Offensive Line sah gruselig aus gegen Arizona.
Bist du ein Erfolgsfan oder warum hast du Titans-Sachen da?
Also Titans-Sachen ist aber sehr gewagt.
Ich bin ja schon seit immer nicht Fan von, also nicht zwingend nur Fan von einer Mannschaft, sondern auch Fan von bestimmten Spielern.
Okay.
Und Derrick Henry ist einfach eine scheiß Maschine. Ja, und Erfolgsfan, du bist doch auch kein Mannschaftsfan, du bist doch auch Fan von.
Ja, stimmt. Ja, aber ich darf das im Football, weißt du, weil ich sonst nur Loser-Teams supporte.
Stimmt.
Ja.
Nordderby.
Ja. Reden wir am besten gar nicht drüber. Ja, ich habe lustigerweise, bevor wir, ganz kurz, ne, wir haben jetzt schon angefangen, ist natürlich wieder schlecht organisiert von der Struktur her, aber ich habe, als ich angekündigt habe, dass du da bist, habe ich eine Frage gekriegt von der Community und das finde ich, vielleicht machen wir das vorab, weil das eigentlich mit der NFL nichts zu tun hat, aber trotzdem eine sehr interessante Frage ist. Der Rick schreibt mir nämlich, hey Steve, angekündigt meine Frage für den kommenden Podcast. Dieses Jahr ist die neue Liga, die ELF, European League of Football, von Coach Esume gestartet. Daher interessiert mich, wie Gaucho den Start der ELF sieht. Ist die neue Liga eine Bereicherung für den deutschen bzw. den europäischen Football? Schöne Grüße, Schloss, aka Rick. Da bin ich mal gespannt.
Ich kann das nicht unbiased beantworten, das ist das Problem.
Weil?
Weil, die ELF, und jetzt sage ich bestimmt was eigentlich so gar nicht stimmt oder ist irgendwie, also die ELF hat ja mein Heimteam zerstört.
Die Hamburg?
Oder
nee, die
Amazon Fighting Pirates.
Ja.
Die Amazon Fighting Pirates sind ja zugegeben nicht mit Amazoner Spielern, aber die sind ja in dem Jahr davor das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und dann hatten wir diesen Saisonausfall wegen Corona. Mhm. Und daraufhin sind die nicht angetreten in der einen Saison. Und in der nächsten Saison gab es die EFL und die Hamburg Sea Devils bestehen zu einem großen Teil aus Spielern, die in den Jahren oder in dem Jahr davor für Amazon gespielt haben. Okay. Und das bedeutet natürlich, dass M'Sorn keine Mannschaft mehr hat.
Was aber keine Antwort auf die Frage ist.
Beziehungsweise, ich habe, also das ist natürlich, zumindest was ich in Hamburg gesehen habe, das ist Elite-Football, ne? Also das ist deutscher Elite-Football. Besseren Football findest du in Deutschland nirgendwo.
Okay.
Ist das eine Antwort auf die Frage?
Ja, keine Ahnung. Ich habe das immer nur
insofern
so
ist es, insofern ist es ein Scheiß guter Football. Da spielen die besten deutschen Spieler in der Liga. Ich finde deutschen Football, ich habe mir noch nie ein Footballspiel angeguckt, also ein deutsches. Wenn ich da drin nicht spiele, dann bin ich am Bierstand. Ne?
Du bist alt, das ist das Problem.
Nee, ich bin nicht alt, also ich bin alt, ja, ich bin zu alt, um selber zu spielen, aber ich habe auch kein Interesse, mir die Spiele anzugucken. Da spielen tolle Spieler, die besten, da spielen auch viele Spieler, die ich kenne, mit denen ich noch zusammengespielt habe. Es ist eine gute Liga, die geben sich einigermaßen Mühe, das publik zu machen. Die haben gute Sponsoren, so mit Chio, Chips und wen sie da alles haben. Mal sehen, wie lange sich das hält, ne? Mal sehen, wie lange das für die Sponsoren interessant ist. Und Hamburg ist außerdem jetzt im Finale. Also um das zu beantworten, mich bockt es nicht so.
Ja. Ist bei mir auch so. Aber ich bin ja eh nur ein Event-Fan. Claes, interessiert dich das? Nee, ne?
Nee, null.
Okay. Guck nicht mal College Football. Ich habe, wie gesagt, 1000 Fragen, Gaucho. Als erstes, die mich am meisten interessiert als ehemaligen Patriots-Fan, der das immer noch so ein bisschen verfolgt. Warum haben die Patriots Cam Newton rausgeschmissen und was hältst du von dem Rookie-Quarterback der Patriots?
Die Patriots haben Cam Newton rausgeschmissen, weil Mac Jones der bessere Quarterback ist.
Wie ist sowas möglich? Cam Newton ist ja, gut, also ist ja ein ehemaliger MVP, das ist ja nicht irgendwer. Ist der einfach scheiße geworden oder passt der nicht zu den Patriots? Woran liegt das?
Also vielleicht, vielleicht passt er auch nicht zu den Patriots, das will ich so nicht behaupten. Aber ich habe gelesen, dass Mac Jones Cam Newton regelmäßig sagen musste, was im Playbook steht. Also Cam Newton ist ein toller Athlet und ehemaliger MVP, aber anscheinend kein brillanter Football-Theoretiker, sondern eher ein brillanter Athlet.
Okay.
Und dann ist so die Frage, ob das eben ausreichend ist, ne?
Ja, das müsste anderes. Dafür seid ihr ja da. Das könnte ich ja nicht beantworten, ne?
Nee.
Wenn du jetzt den ersten, ich meine, wir kennen das, also ich, ne, kenne das, oder ich als jemand, der von Fußball mehr Ahnung hat als von Football, kenne das vom ersten Bundesligaspieltag. Ein Spieltag ist ja kein Spieltag. Man kann jetzt noch nicht groß resümieren irgendwas. Gerade jetzt das am Beispiel der Cardinals irgendwie, seht ihr das ja scheinbar unterschiedlich, wie gut die Titans sind. Von daher ist es natürlich jetzt viel zu früh zu sagen, ja, wir haben jetzt die Lehren gezogen. Aber wenn du jetzt mal so die Preseason, die Trades und so weiter, das alles mal so dein gesamtes Football-Wissen da zusammennimmst, was sind denn für dich jetzt die großen Favoriten irgendwie in dieser Saison?
Die Chiefs und Buccaneers. Die Chiefs und die Buccaneers. Die Buccaneers, weißt du,
Die im letzten
Mal Brady, im Super Bowl
war. Ja.
Mit Tom Brady muss man immer rechnen.
Das sagst du schon früher seit 10 Jahren. Das finde ich gut, ja.
Ja. Nee, früher habe ich gesagt, mit den New England Patriots muss man immer rechnen.
Das stimmt.
Heute sage ich, mit Tom Brady muss man immer rechnen. Aber man muss auch mit Belichick rechnen, jetzt wo er einen Quarterback hat, der gut zu Belichick passt. So. Insofern glaube ich, die Patriots, die werden auch eine gute Chance haben, weit zu gehen.
Glaubst du das wirklich?
Aber ja.
Spannend. Ja. Haben die ja viel getradet, ne? Was ja eigentlich unüblich für Belichick ist eigentlich. Hast du immer gesagt, irgendwie, weil das ein harter Hund in den Verhandlungen ist. Er hat ja nun nicht mal so eine gute Verhandlungsposition wie früher. Aber die haben ja viel gemacht irgendwie. Wie, du meinst, dass die jetzt eine gute Mannschaft haben und weit gehen können, auch wenn sie das erste Spiel verloren haben?
Ja, die können weit gehen, definitiv. Warum sollten sie nicht weit gehen können?
Ja, das weiß ich nicht.
Die Frage ist natürlich immer, was bedeutet weit, ne? Also ich glaube, die haben eine gute Mannschaft, der Mac Jones. Die werden nicht, aus meiner Sicht zumindest, werden sie nicht den Titel holen dieses Jahr. weil der Mac Jones ist trotz allem noch ein Rookie, aber ist ein guter Quarterback. Der macht das, was der Belichick ihm sagt. Wenn der Belichick jemanden hat, der macht, was man ihm sagt, was er ihm sagt, dann gewinnt er normalerweise. Die haben auch nicht eine allzu schwere Division, in der sie spielen. Ne, das ist Miami, die kacke sind, Jets, die noch kackiger sind. Und Himmel, Herrgott. Buffalo. Und ja, Buffalo wird natürlich stark sein. Ja, ich bin gerade nicht drauf gekommen. Und Buffalo, und die sind natürlich stark, aber die Patriots sind, denke ich, die können mit Buffalo vielleicht noch nicht ganz mithalten, aber die können die Division auch gewinnen, ne? Weil sie haben da irgendwie im Prinzip vier Spiele, die Auto-Wins sind, wenn sie alles normal machen.
Und die Dolphins.
Und dann kann man auch in die Playoffs kommen.
Findest du die so unmenschlich schlecht? Also ich finde die Bills absoluten Favoriten in der Division, bei den dreien. Also ich finde auch die Pat.
Ja,
mich irren, du kennst dich besser aus vielleicht mit. Also ich denke nicht, dass ein Rookie-Quarterback mit dem Team gegen die Bills irgendwas tun kann. Also dass sie mehr
Siege gegen als die Bills haben. Mehr Siege nicht, aber du kannst vielleicht Zweiter werden, alleine dadurch, dass und ein guter Zweiter werden, dadurch, dass du vier Spiele hast, die du gewinnen kannst. Und Miami ist nicht so schlecht, aber Miami ist auch nicht so geil.
Nee, absolut nicht. Aber ich finde die Patriots halt auch nicht so geil. Das sind beide so. Geht so. Besser als die Jets wahrscheinlich immerhin.
Nö, haben den besten Coach, den es gibt. Aber
würdest du es immer noch sagen, dass sie den besten Coach haben?
Ja, sag mir mal einen Coach, der besser ist.
Naja, also Brady macht weg und gewinnt immer noch. Könnte auch an Brady gelegen haben.
Es wird an beiden gelegen haben, sicherlich. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, Brady ist wichtiger. Ich habe gesagt, Belichick ist der beste Coach. Und solange mir niemand einen besseren Coach nennt, bleibt er der beste Coach.
Okay, also ich nehme...
Zu diskutieren einfach, oder? Also,
ja, es ist...
Wie will
es
man
ist,
das festmachen?
Naja, sag mir doch mal einen Coach, der besser ist.
Ich mag Bruce Arians, hat einen guten Job bei den Cardinals gemacht, jetzt bei den Bucks auch. Lässt, glaube ich, viel Freiraum.
Wie viele Super Bowls hat er gewonnen?
Ja, aber wie viel hat Belichick ohne Brady gewonnen? Ich meine, dann ist die Liste halt auch zu Ende. Also, ich meine, ne?
Ja, gut,
aber wenn man sagt, Guardiola ist der beste Coach, weil er mit Barcelona alles gewonnen hat nonstop. Ja, aber vielleicht hat er auch einfach nur mit Barcelona alles gewonnen. Der muss es halt erst
mal aber Belichick hat genauso viele Super Bowls ohne Brady gewonnen wie Bruce Arians. Aber mit Brady hat er mehr gewonnen. So einfach ist das. So.
Okay, also
ich liebe Bruce Arians, ne? Ist überhaupt gar keine Frage. Der war ja Arizona-Coach und wir haben gut mit dem gespielt und der ist ein ganz cooler Typ, aber trotzdem ist es, glaube ich, verhältnismäßig klar, wer der beste Headcoach in der NFL momentan ist. Das ist eindeutig. Was nicht heißt, dass der jetzt deswegen mit Mac Jones Wunder vollbringt, aber Mac Jones ist einfach ein ziemlich ähnlicher Spielertyp wie Brady. Und wenn man sich das Eröffnungsspiel anguckt von den Patriots, dann sieht man, dass es an Mac Jones nicht gelegen hat, dass sie verloren haben.
Sondern?
Nicht an Mac Jones. Also Mac Jones.
Was anderes.
Ja, aber was anderes.
Ich glaube, die Patriots sind halt generell schon auch in der letzten Zeit mit Brady nicht mehr so gut gewesen. Da ist halt nicht viel drum rum gewesen, außer Brady.
Die hatten auch schlechte Receiver, ne, in seiner letzten Saison.
Ja. Jetzt haben sie nicht mal mehr Edelman und der hat eh nur mit Brady funktioniert wahrscheinlich. Also das ist ja nichts. Also da ist wirklich wenig, finde ich doch. Vielleicht weißt du mehr, aber also ich sehe die Patriots nicht sehr oben die Season. Und auch auf absehbare Zeit vielleicht.
Ich sehe sie, aber ich glaube aber, dass sie mitspielen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie mitspielen können. Sie haben jetzt auch nur gegen die Jets gewonnen, ne? Also gegen die Jets spielen sie jetzt. Da werden sie.
Sie haben gegen Miami verloren mit einem Punkt, 17-16.
Gegen Miami verloren. Genau, gegen die starken Miami Dolphins. Siehst du, aber da ist schon wieder meine Theorie mit vier Siegen, die man da holt, auch überholt insofern.
Klappt nicht mehr ganz.
Wahrscheinlich.
Okay, aber ich nehme zur Kenntnis, dass du am Anfang gesagt hast, die Favoriten auf den Super Bowl sind die auch im letzten Super Bowl waren, nämlich die Bucks und die.
Ja, die haben sich und die Chiefs.
Ja.
Die haben sich ja nicht verändert. Also die haben sich ja nicht verschlechtert. Also die haben alle den Großteil ihrer Spieler behalten. Die haben teilweise noch Spieler dazugekriegt. Also sehe ich nicht, warum sich das ändern sollte. Bei Buffalo muss man jetzt gucken, kann Buffalo gegen die Chiefs anstinken? Und so sehr ich auch Buffalo liebe und Josh Allen ganz toll finde, glaube ich einfach, dass Mahomes ein besserer Josh Allen ist und mehr Waffen hat, also noch mehr Waffen hat, als Josh Allen hat. Insofern denke ich mal, dass die AFC gewinnen werden. Ansonsten sehe ich da auch nicht so
die
viele
hatten im ersten Spiel auch Probleme, ne? Dann hat irgendwie Mahomes die Arschbacken zusammengekniffen und das noch gedreht. Das war ja auch relativ lange knapp. Die lagen ja relativ lange hinten, ne?
Ja. Aber die hatten ja Probleme gegen Cleveland und Cleveland ist nicht zu unterschätzen, ne? Also die haben einfach, ja, die haben seit 100 Millionen Jahren im Prinzip nichts mehr gewonnen, aber die arbeiten ja seit Jahren daran, immer an ihrem Kader und der Kader wird immer besser und immer besser. Es langt immer nicht, aber die sind nicht schlecht. Die haben auch ein junges, cooles Team, gute Receiver, gute Running Backs, einen guten, wenn man den gut findet, guten Quarterback. So, also
was gegen Baker? Lass Baker in Ruhe. Toller Typ.
Naja, also ich würde mich halt nicht so benehmen wie er, wenn ich ein fucking Loser wäre, aber also er ist schon ein cooler Typ, er spielt schon guten Football, Punkt. Aber er könnte ein bisschen mehr humble sein, ne? Ein bisschen bescheidener vielleicht.
Ja.
Aber vielleicht ist das nicht so leicht für einen Mitte-20-Jährigen mit so viel Geld und Fame.
Ist er denn so schlimm? Ich habe nicht viel Schlimmes von ihm gehört. Ich finde, der macht einfach einen ganz sympathischen Eindruck immer. Ich meine, er hat halt super viel Werbedeals gleich in seiner ersten Saison gehabt. Er wurde halt zugekleistert, weil er irgendwie in 20 Werbespots aufgetreten ist von 20 verschiedenen Firmen instant. Vielleicht hat das ein bisschen abgeschreckt.
Ja. Und er tanzt halt viel und feiert sich für seine Handoffs ab. Das sind halt Sachen, die mir auffallen, aber gut. Das sind auch persönliche Preferences. Also Cleveland ist auch stark, ist kein schlechtes Team.
Was mich nervt, ist, dass sie heute komische Spiele zeigen. Ich habe ja nun keinen League Pass, so wie du, Gaucho, sondern irgendwie, ich bin ja immer von RAN NFL und The Zone abhängig. Und da zeigen die wirklich.
Zeigen sie Seattle?
Sie zeigen Seattle, sie zeigen Raiders gegen Steelers und sie zeigen Patriots gegen Jets.
Ja, sie zeigen immer Patriots, sie zeigen immer Seattle.
Ja, normalerweise zeigen sie auch mal die Bucks, leider. Brady.
Ja, naja, sie zeigen immer Brady. Und wenn Brady hat das späte Spiel, da spielt aber schon Seattle, geht nicht. Müssen sie Seattle zeigen. Weil die Fanbase von Seattle in Deutschland so hoch ist, ne?
Ist das so?
Also, ja. Weil als Football, das ist ja immer, du kannst immer beobachten, in welcher Zeit hat jemand angefangen, Football zu gucken. In Clays, wann hast du angefangen, Football zu gucken?
2005, 2004, irgend sowas in dem Dreh.
Seattle-Fan, also, ne?
Aber richtig, nein, überhaupt nicht. Richtig aktiv, da habe ich angefangen, Super Bowls und die Playoffs zu gucken. So richtig aktiv gucke ich seit 6 oder 7 Jahren erst.
Naja, so richtig aktiv guckt ja fast niemand. Und man kann immer beobachten, und 2002, 3, 4, glaube ich, fing das so an, dass Football mehr gezeigt wurde in Deutschland. Und deswegen sind einfach unfassbar viele Leute Seattle-Fans, weil es da die Legion of Boom gab, Marshawn Lynch gab und so weiter und so fort.
Ja, das war einer meiner ersten Super Bowls, definitiv. Wo ich Lynch auch gesehen habe, aber war deswegen nie Fan von denen. Auch wenn Lynch cool war.
Und deswegen sind auch die Jungs, die alle, mit denen ich aufgewachsen bin und Football gespielt habe, die sind alle entweder Cowboys oder 49ers-Fans. Weil das halt
weil die 90ern damals war, groß
da,
waren.
Die, ja, da wo die okay. dominant waren. Das ist ja, ich meine, deswegen bist du Chicago Bulls-Fan, Steve.
Nee, bin ich eigentlich nicht. Ich bin.
Aber du bist mal Bulls-Fan gewesen. Bis Nowitzki kam.
Genau, richtig, das stimmt. Ja. Aber ich bin halt ein Oldschool-Bulls-Fan, ne? Früher mit Jordan irgendwie. Oldschool,
schon vor Jordan.
Nee, durch Jordan, ne? Durch Jordan. Das war auch eine geile Zeit.
Ja, klar.
Ja. Ich habe gerade geguckt, die Bucks gegen die Falcons wird nirgendwo übertragen, außer irgendwie, wenn du den League Pass hast. Nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich habe mich schon darauf gefreut, heute Abend um 10 noch ein bisschen Football gucken. Schöne Scheiße.
Kann ich mir vorstellen, dass das ein spannendes Spiel wird.
Nee, die Vernichtung der Atlanta Falcons.
Ja, ja, aber auch, das ist auch schön. Guck ich auch ganz gerne. Ja,
ja, da würde ich dir gerne helfen, aber zeitgleich spielt Arizona gegen Minnesota und das
wird auch ein klares Ding, oder?
Kannst einfach Red Zone gucken, ne, Steve? Also
ja.
Das sind nur 4 Spiele in deinem Late Window, da wird viel Buccaneers gezeigt werden.
Ja, ist klar, mach ich das so. Ja. Also wird das auch ein klares Ding für die Für die Cardinals?
Bitte?
Ja, ich
frage gerade Gaucho, ob die Cardinals auch so dominant sind wie am ersten Spieltag jetzt gegen die Vikings.
Also so dominant, also der Chandler Jones hat 5 Quarterback-Sacks gemacht und dabei 2 Fumbles geforced. Ne? Das heißt, wenn der so weitermacht, hat er am Ende der Saison 84 Quarterback-Sacks und 32 Forced Fumbles. Dass er das die ganze Saison durchhält, ist wahrscheinlich. Ist auch so unwahrscheinlich. Ne? Aber Minnesota ist im Prinzip, wenn du es so nimmst, so ein kleiner Blueprint, so ein schlechteres Tennessee, finde ich. Ne? Die arbeiten mit einem starken Run-Game. Die haben eine relativ gute Verteidigung, die haben einen ordentlichen Receiver, die haben einen Quarterback, der so ein bisschen suspect ist, ob er jetzt gut ist oder schlecht. Also das passt eigentlich ganz gut. Ist halt die Frage, ob die dieselbe Leistung wieder abrufen können wie gegen Tennessee. Ne? Also gegen Tennessee war einfach für mich deutlich ersichtlich. Also ich habe das ganze Spiel gesehen, so, dass dadurch, dass J.J. Watt jetzt auf der anderen Seite von Chandler Jones steht und sie deswegen Chandler Jones nicht jedes Play doppeln können, weil sonst J.J. Watt trotz Alter und trotz Verletzung zumindest am Anfang der Saison noch den komplett jedes Play im Backfield schon zerstört, dass dadurch das Offensivspiel nicht zur Entfaltung kommt. Wenn es von Tennessee nicht kommt, dann wird es von Minnesota erst recht nicht kommen. Und dann ist die Frage, ob Arizona offensiv so spielen kann, wie sie gespielt haben. Und da Arizona von Leuten, die Ahnung haben, nicht, aber von vielen Leuten unterschätztes Wide Receiver Squad hat, weil die nämlich eigentlich einen All-Star Wide Receiver Squad haben, wenn man vor 5 Jahren sich das angeguckt hätte. Und ein Quarterback, der sich bewegen kann. Deswegen glaube ich, dass Arizona Minnesota kaputt macht heute Nacht, ja.
Okay. Wenn du am Anfang gesagt hast, irgendwie, ja, die Favoriten auf den diesjährigen Super Bowl sind eigentlich die Teams vom letzten Jahr irgendwie, dann hatte ich so ein bisschen Flashbacks und musste nochmal an den Super Bowl zurückdenken. Und habe eigentlich, wenn ich so zurückerinnere mich, habe ich eigentlich Mahomes noch nie so verzweifelt und so waffenlos gesehen und so allein gelassen wie in diesem Super Bowl. War das eigentlich so im Nachhinein einfach eine taktische Meisterleistung irgendwie also vom Trainer der Bucks? Oder wie kann das sein, dass der amtierende Super Bowl Champion in einem Super Bowl back to back so demontiert wird, muss man ja fast sagen. Gaucho. Hallo?
Gaucho ist weg.
Er muss immer drüber nachdenken. Ich glaube, er muss erstmal sacken lassen, ne? Gaucho?
Gaucho nicht mehr da.
Wahrscheinlich ist er auch doch heimlich Mahomes-Fan, ne?
Ich denke auch, das hat ihn gekränkt.
Er leuchtet, aber ich. Jetzt. Bist wieder da.
Hallo?
Ja, wir hören dich.
Alles keine gut. Ahnung, was das gerade war. Ich habe die ganze Zeit geredet. Ich habe euch die ganze Zeit gehört. Cool. Aber
ja, dann musst du leider mal von vorne anfangen mit der Antwort. Super Bowl.
Naja, also das war einfach gut verteidigt. Das war eine brillante Leistung von dem defensiven Coach von den Chiefs, weil er es gut geschafft hat.
Von den Bucks meinst du?
Von den Bucks, ja. Weil er es gut geschafft hat. Also was die Bucks Offense trägt, ist ein verhältnismäßig gutes Laufspiel und dann ein Kurzpassspiel über den Tight End, über Kelsey und gleichzeitig aber immer diese tiefe Gefahr über Dings Tyreek Hill. So. Und das ist schwer, das gleichzeitig zu verteidigen, ne? So. Und das haben die ganz gut hingekriegt, mal abgesehen davon, dass findige Augen sich den Super Bowl nochmal angucken können und gucken können, wie viele Bälle von den Chiefs fallen gelassen wurden. Also wie oft die einfach, wie man das bei uns so nennt, Serious Case of the Drops hatten. So. Und ich glaube, die haben auch einfach nicht so abgeliefert, wie sie hätten abliefern können. Und es war gut verteidigt.
Ja, besser verteidigt,
Brady darfst du halt.
Vorher verteidigt wurden, glaube ich. Das hat sie bestimmt auch überrascht.
Und die haben ja gegen Buffalo im AFC Championship Game haben sie ja auch schon jetzt nicht so dominant gewonnen, wie man es vielleicht erwartet hätte, so, ne? Also, je länger so eine Saison geht...
Darf man nicht vergessen, ne? Also.
Na eben, und je länger so eine Saison geht, umso mehr kriegen die Gegner natürlich umso mehr Gamefilm, um die Offenses zu verteidigen. Und wenn du bei den Chiefs halt eine Offense hast, die dich durch jedes Spiel tragen soll, dann wird das halt irgendwann schwer, weil die irgendwann sehen können, okay, ah ja, dann geht's da lang, dann geht's da lang. Und wenn dann auch noch ein bisschen Pech dazu kommt und du noch ein paar Bälle fallen lässt, dann stehst du halt da mit angenähtem Hals. Ne? Mal abgesehen davon, dass wir mal sagen wollen, dass die zwar amtierender Super Bowl Champion sind, aber dass als Brady gesagt hat, ich gehe nach Tampa, da ist die halbe NFL dahin gekommen. Dann kommt mal eben auf Lau der Gronkowski, der ja am Anfang der Saison noch nicht so ein Faktor war, aber am Ende der Saison ein ziemlicher Faktor. Dann kommt mal eben Antonio Clown, kommt auch noch mal irgendwie aus. aus dem Nix und ja, und die scoren alle, ne? Die ist ja nicht so, dass die nichts gemacht haben, dass die nur dahin gekommen sind, aber die gehen halt dahin und das Geld ist denen scheißegal, weil Brady da ist. So wie es vorher bei den Patriots gelaufen ist. Die haben ja ein unfassbar geiles Team. Die haben auch die stärkere Defense als Kansas City. Ja. Und der Brady hat auch gespielt, als wäre er irgendwie 19 oder so.
Also muss man auch sagen, dass Brown aber auch keinen anderen mehr haben wollte, ne? Also, das ist. Also, der
das hat ist jetzt Quatsch. Auch. Nicht
mehr, komm, den wollte keiner mehr. Jeder wusste,
Brown, dass
er Probleme macht.
Hat der nicht auch, immer, hat der nicht auch noch.
Kontrolle kriegt.
Bevor der zu den Bucks gegangen ist, hatte der nicht offiziell seine NFL-Karriere beendet, eigentlich?
Er war überall, dann hat er seinen
komischen Skandal gehabt,
dann hat er bei den Patriots gesackt, dann ist er da auch rausgeflogen. Also, selbst Belichick wollte das, glaube ich, nicht mehr so richtig mit ihm. Und ich meine, wenn Belichick
das ist jetzt. Aber es ist jetzt Quatsch. Es ist jetzt einfach Quatsch, dass ihn keiner wollte. Wenn Brown Bock hat zu spielen und sich nicht fällt, dann ist das der beste Wide Receiver in der NFL. Der beste. Ja, dann ist Julio Jones nix. Ja.
Doch. Das ist besser als die DeAndre Hopkins. Er ist auf einem ähnlichen Level, keine Frage. Aber er macht nicht so viel. Die anderen machen nicht so viele Probleme. Du kannst doch nicht sagen, dass Antonio Brown mit Abstand der beste Receiver ist.
Moment, ich habe ja jetzt gerade gesagt, wenn er nicht Probleme macht. Ja, wenn er nicht Probleme macht, ist er. Ja, aber das war ja nicht meine Aussage. Meine Aussage war, wenn er nicht Probleme macht, ist er mit Abstand der Beste.
Aber mit Abstand? Also da musst du aber wirklich gezielt suchen, dass das jemand so sieht. Er ist doch nicht der mit Abstand
Beste. Okay.
Du kannst ihn in die Riege nehmen, der Top 5, bestimmt, keine Frage. Aber da sind auch andere Leute. Also er ist doch nicht mit Abstand der Beste. Warum sollte er mit Abstand der Beste sein? Was sollte das hier gerechtfertigt haben? Seine Steelers-Karriere, wo er definitiv top war, aber,
ja.
Aber doch nicht, ja, aber genauso top wie ein Jones bei unterlegenen Falcons. Ein guter Quarterback, aber trotzdem. Genauso wie ein Hopkins seine gesamte Karriere liefert, genau wie ein Tyreek Hill die ganze Karriere liefert.
Und ja, dann, aber die liefern ja nicht so. Die haben nicht so geliefert wie. Also gut, da kann man auch vielleicht verschiedene, aber sowas ist ja immer auch ein bisschen suspekt. Dazu, dass man eine Meinung dazu hat. Ich glaube, wenn er Bock hat zu spielen und wenn er abliefert, ich meine, er ist auch schon 33, der Bruder, ne? Also dann ist er von mir aus einigen wir uns drauf, er ist einer der Top Wide Receiver der NFL. Ich glaube, dass er zu dem Zeitpunkt, als er von den Steelers weggegangen ist in 2018, war er der beste Wide Receiver der NFL. Als von den Steelers in demselben Jahr Brown und Le'Veon Bell weggegangen sind, waren die beiden besten Spieler auf ihrer Position in der NFL. Das ist meine Behauptung, die ist ja diskussionswürdig, das ist ja immer nur das, was ich sage.
Aber ist er wirklich bei den Patriots rausgeflogen, weil er gesackt hat? Da war doch eigentlich irgendwie dieser Vergewaltigungsskandal eigentlich.
Ja, da war wieder irgendwas. Und das sind auch die Patriots. Die Patriots sind halt, da ist halt, wegen den Patriots heißt die NFL No Fun League. Ne? Da ist halt kein Rumgeiere. Das kannst du halt nicht machen.
Aber war doch noch irgendwas vorher, wo er den Helm nicht anziehen wollte. War das
bei den Raiders.
Das war der erste Satz zu
den Raiders. Das war ja nur Preseason. Das ist ja schon in der Preseason rausgeflogen, weil da schon irgendwas war. Und dann hat er erzwungen, dass er getradet wird zu den Patriots oder was weiß der Gilb denn, ey. Aber bei Belichick ist es halt so, die machen einen Test und fertig. Die machen einen Test und wenn es nicht klappt, dann ist er halt weg. Aber gut, ich meine, er hat ein Spiel bei den Patriots gespielt, vier Bälle gefangen, einen Touchdown.
Ja, und er hat sich halt mit Brady gut verstanden, offenbar. Das war halt ein Vorteil. Ich glaube nicht, dass er woanders so.
Naja,
er hat nicht sogar bei Brady gewohnt im Haus oder so.
Gibt doch ja.
Der hat ihn doch aufgenommen und dann.
Naja, Brady mag halt diese kleinen Wide Receiver. Und ich denke mal, dass Antonio Brown sich gedacht hat, wenn der hier mit Edelman abfeiern konnte, was er mit Edelman oder mit Wes Welker abfeiern konnte, was er mit Wes Welker abgefeiert hat, was mache ich dann erst hier mit dem? Und ich glaube, das sehen wir diese Saison, was die beiden zusammen machen können. Ja, in der vollen Saison zusammen.
Es ist ja nicht nur er, ich meine, du hast ja auch noch Godwin, okay, der hat ein schlechtes erstes Spiel gehabt, aber...
Nee, du hast vor allen Dingen Dingenskirchen, wie heißt der Lange? Mike Evans. Evans, ja.
Ja, aber ich finde, Godwin ist, glaube ich, auf einem höheren Level als Evans aktuell.
Bitte? Und
doch, Godwin ist dick.
Gottes Willen.
Glaub's mir, Gatsche.
Okay.
Evans hat die Saison...
Ich wette mit dir. Lass uns wetten. Ende der Saison. Hat Mike Evans mehr Yards, mehr Touchdowns und mehr Bälle gefangen als Godwin.
Und ich sage, er hat alles weniger als Godwin. Und Brown lassen wir einfach außen vor laufen, weil der ist einfach...
Let's get it on!
Um was?
Weiß nicht. Schlag was vor.
Ich sag, um Godwin deine Seele. Mehr.
Ich glaube, Brady mag Godwin auch einfach mehr. Als Receiver. das hast du... Das glaubst du mir. Wir werden sehen.
Nee, glaube ich nicht.
Wer wird nur die Ehre? Was sollen wir sonst wetten?
Ja,
um die Ehre. Was soll's?
Was? Moment mal. Claes, mein Haus ist zur Miete, da könnt ihr nicht drum wetten. Ich kann euch Leos Papphaus anbieten sonst. Doch,
du musst halt das klar machen.
Jetzt haben wir ganz viel Gaucho gefragt, Claes. Und auch wenn ihr in einigen Dingen unterschiedlicher Meinung sind, ich hab dich noch gar nicht gefragt. Wer sind denn deine Favoriten irgendwie? Oder sagst du, das, was Gaucho sagt.
Gesagt hat, ist einfach wahr. Ich meine, die haben sich beide nicht verschlechtert. Diese haben sich, wenn überhaupt, noch verbessert.
Nicht verschlechtert.
Ja, da ist niemand weg. Die sind, ich meine, die Chiefs und die Bucks sind definitiv Top-Favorit. Ich denke, da sind einige in der zweiten Reihe. Da hast du die Bills, da hast du die Browns, da hast du die Titans, da hast du eventuell die Seahawks, wie immer, wenn Wilson irgendwie Spaß hat, wenn auch, vielleicht auch nicht. Eigentlich würde man die Packers auch noch nennen, aber offenbar hat Rodgers keine Lust mehr.
Was ist denn da eigentlich los? Was ist denn mit dem los eigentlich? Das müssen wir mal erklären, weil das habe ich echt nur so am Rande mitgekriegt irgendwie. Er wollte nicht zurück, weil er bei den Dings nicht gefragt wurde. Bei den, wie heißt es denn nochmal?
Er ist ein Homo.
Beim Draft.
Oh, das darf man nicht sagen.
Er wurde beim Draft nicht gefragt, er wollte irgendwie eine andere Position, einen anderen Spieler und dann war er beleidigt und dann wurde er kritisiert und dann war er noch beleidigter und dann musste er aber doch zurückkommen und hat jetzt im ersten Spiel, stand er wohl völlig neben sich. Was ist da los? Was würdest du machen, wenn du Chefcoach der Packers wärst?
Das hat ja mit dem Chefcoach nichts zu tun. Das hat mit dem General Manager zu tun.
Ja, gut, dann das halt.
Also Aaron Rodgers ist eine fucking Pussy.
Okay.
Könnte man so sagen. Pass auf, das ist ganz einfach. Der Rodgers spielt seit Jahren auf einem extrem hohen Niveau. Und das ist amtierender MVP der Grund, übrigens. Ja, genau. Und ist eigentlich der Grund, warum Green Bay überhaupt relevant ist, jedes Jahr. Abgesehen davon, dass die NFC North noch schlechter ist als die NFC East und die AFC East zusammen. So. Aber Aaron Rodgers ist schon der Grund, warum die überhaupt mitspielen. Und seit Jahren möchte er gerne, dass sie einen Offensive Skill Player picken mit ihrem First Round Pick. Das möchte er gerne. Ne? Aber weißt du, wie meine Mutter immer gesagt hat, wünschen kann man sich alles. Ne? So, das heißt ja nicht, dass es gemacht wird. So. Und jetzt passt dem kleinen Spacken, es gibt ja wenig Teams, die ich überhaupt leiden kann, aber Green Bay gehört definitiv nicht dazu. Ne? Mhm. Dem passt natürlich nicht, dass sie in 2020 einen Quarterback als First-Round-Pick gepickt haben. Dabei, und guck mal, also die letzten Picks waren davor alle defensiv über Jahre hinweg, alle defensiv First Round. Was sie nicht machen, ist ihm seit Jahren eine Hilfe bringen in die Offense. Kein Wide Receiver, keine Offensive Line, kein gar nichts, ne? Das versuchen sie irgendwo anders herzuholen. Das heißt, sie sagen, nö, mit Aaron da am Helm, da läuft das schon, da brauchen wir nicht helfen. Lass mal lieber die Defense gut machen. So. Das ist sein Problem, was er hat. Und dann fand er das ja, dass es ein Diss ist, einen Quarterback in der ersten Runde zu picken, weil du ja quasi seinen Successor pickst, ne? Also er soll den ja sogar noch ausbilden für die. Und irgendwie scheint er vergessen zu haben, dass Green Bay ihn gepickt hat, als Brett Favre in seinem Alter war. Und dass das bei ihm genau dieselbe Nummer war. So. Und das erregt sich jetzt tierisch drüber auf, dass die das machen. Aber Green Bay fährt einfach seit Jahrzehnten gut mit der Methode. Komm, wir warten, bis unser Top-Quarterback so Anfang, Mitte 30 ist und dann picken wir uns einen geilen Quarterback in der ersten Runde. Dann kann der den noch 3 Jahre ausbilden. Dann ekeln wir den raus und der andere übernimmt und dann sind wir wieder 20 Jahre relevant. Das ist Green Bay's System. Also was hat er denn erwartet, dass das nie passiert? So, das verstehe ich halt nicht. Und dann musst du halt einmal irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, ey, okay, ich ziehe hier jetzt meine Saison noch durch, meinen Vertrag noch durch und dann unterschreibe ich halt nicht wieder bei Green Bay. Aber dann eine Schnute ziehen und sagen, finde ich aber gemein, das finde ich ein bisschen albern. Ob sie deswegen jetzt verloren haben, das kann ich nicht sagen, das wage ich nicht zu behaupten, das wäre natürlich dramatisch. Wobei man sagen muss, dass wenn du, dass Steve Krömer, wenn er letzte Woche für Green Bay Quarterback gespielt hätte, hätte ich da Coach gewesen wäre, dann hätte ich Steve Krömer so coachen können, dass er ein besseres Quarterback-Rating gehabt hätte als Aaron Rodgers.
Das war ja auch nicht schwer, du hättest ja auch jeden einfach in den Boden werfen können.
Der war ja genau, das wäre auch mein Coaching-Point gewesen. Ach so, okay. Wenn du nämlich jeden Ball nimmst und ihn auf den Boden wirfst, dann hast du ein höheres Quarterback-Rating als Rodgers letzte Woche. So.
Ja, nicht mal close, war beeindruckend.
Hatte der so viele Interceptions oder warum?
Naja, Quarterback-Rating ist ja so ein Verhältnis zwischen Completion Percentage und Interceptions und ich glaube Yards spielt da auch irgendwie noch eine Rolle. Das Quarterback-Rating in der NFL, ich verstehe das immer nicht so ganz, aber das ist jedenfalls tatsächlich so, dass wenn du jedes Mal den Ball einfach nur auf die Erde wirfst und deswegen einfach am Ende des Spiels, weiß ich nicht, 15 von 15 bist oder 20, 0 von 20 bist, aber keine Interception geworfen hast, wärst du besser gewesen als Aaron Rodgers.
Verstehe.
Ja. Und wenn wir da noch weitergehen, also wo wir waren vorher, dann haben wir natürlich noch die Rams, die jetzt Stafford statt Goff haben und die Lions haben irgendwie Goff statt Stafford. Das ist natürlich lustig. Ich war nie ein Fan von Goff, ich war aber auch nie ein besonders großer Fan von Stafford. Aber ich glaube, die passen trotzdem beide besser dahin, wo sie jetzt sind, oder Gaucho? Vielleicht läuft's besser.
Lions werden auch nicht so schlecht aus. Ich glaube ehrlich gesagt, Stafford wird regeln, wird den Verkehr regeln.
Ja, könnte sein, dass
ich weiß, dass Steve und ich in irgendeinem Podcast schon mal über den Super Bowl damals geredet haben. War das Patriots gegen Rams? Wahrscheinlich. Oder war das nicht dieser Granaten-Super Bowl 10-7 oder so? Ja, ich weiß Goff es nicht mehr, aber. Genau, weil Goff und also die Rams, die haben einfach auch schon seit Jahren ein richtig geiles Team, aber der Goff ist halt so ein nicht Verwalter. So richtig mega krass, genau, so nicht so mich und im Gegensatz dazu ist Stafford halt im Prinzip, und jetzt sage ich wieder was, worüber du dich aufregst, aber ist einer der krassesten Quarterbacks der Liga, Statistik weiß, spielt aber halt in Detroit.
Er hat das schon lange gesagt. Von Stafford wurde immer viel erwartet und er hat ja auch seine guten Spiele. Er konnte es halt nicht zeigen bei den Lions. Jetzt muss er halt zeigen, dass er es kann. Jetzt hat er ja ein gutes Team, ne? Also wenn es jetzt auch nicht klappt.
Ja, und vor allen Dingen hat er selbst bei den Lions hat er seit Jahren krasse Saisons. Logisch. So, und es muss ein Grund, weißt du eigentlich, wie teuer Matthew Stafford war für die Rams? Wie unfassbar teuer. Na, die haben Stafford gekriegt und haben Goff plus, ich glaube, 3 oder 4 Draftpicks, darunter 2 Erstrunden-Draftpicks.
Ja, ist ja auch klar.
Gekriegt von LA. Und dazu muss man ja noch wissen, dass LA Goff überhaupt nur picken konnte, weil sie Washington 2 First-Rounder gegeben haben. Das heißt, jetzt haben die Rams für Matthew Stafford insgesamt 4 First-Round-Picks ausgegeben. Und der Typ ist 33, ne? Also.
Ja, aber was willst du sonst
der tun, muss, ne?
Es wäre halt mit Goff nichts geworden mehr. Ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, der hat nicht das Kaliber. Der kann bei den Lions bestimmt gut spielen und dann spielen sie
der halt. Der muss schon regeln jetzt.
Aber ja, aber Stafford kann halt was machen und dann sind die Rams halt eventuell auch. Ich glaube nicht, dass sie mit Favorit sind. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber Chancenlos sind sie auch nicht. Und ich mag, also, das ist aber jetzt komplett biased. Das ist einfach nur, ich mag die Bengals, weil ich Joe Burrow mag. Und ich mag deren kleines Team. Das wird nicht für viel reichen. Aber ich hoffe, dass er sich nicht wieder verletzt oder so. Ich denke, Burrow ist wirklich ein cooler Typ. Und ich glaube, die können viel erreichen, theoretisch, wenn er, also ich meine, letzte Saison war natürlich ein bisschen unglücklich, ne? Wann war es? Im 5. Spiel? 6. oder so in der Rookie-Saison? Ist nicht so glücklich. Von daher gönne ich zumindest den Bengals, dass sie da mal ein bisschen unten rauskommen. Erstes Spiel war gar nicht so schlecht.
Wie seht ihr die Saints? Ich hab halt gedacht, irgendwie, weil ihr in Anführungsstrichen Star-Quarterback jetzt TV-Experte ist, dass die vielleicht nicht mehr so stark sind in der Saison, aber das erste Spiel war ja relativ krass, oder? Mhm. Wie seht ihr die?
Die Saints? Mhm. Ich glaube, die werden abgehen diese Saison. Weil ich glaube, dass wie heißt er noch?
Jameis Winston.
Jameis Winston, danke. Ich glaube, dass Jameis Winston die beste Saison seiner Karriere spielt. Ich glaube, auf Jameis Winston Jameis Winston hatte ja eine Augenoperation in der Offseason, ne?
Jetzt kann er gucken, oder?
Ja, der hat sich die Augen lasern lassen. Ernsthaft.
Das würde erklären, warum er so viele Interceptions geworfen hat. Hat nichts gesehen, armer Kerl.
Ja, das glaube ich. Ich glaube es tatsächlich, dass der kurzsichtig war und was weiß ich was. Und sowas gab es ja schon mal, ne? Bei Winnie Testaverde, der war farbenblind und hat dann irgendwann für die Jets gespielt und hat da plötzlich geregelt, weil die meistens in Weiß gespielt haben. Da war das nicht so schlimm. Aber ich glaube, die gehen ab. Und das, ich meine, der ist ja jetzt auch abgegangen. Gut, jetzt kann ich mich natürlich, das ist eben der Nachteil, wenn wir erst eine Woche später diesen Podcast machen, dass ich jetzt sagen kann, ich glaube, der geht ab, nachdem der gerade 5 Touchdowns geworfen hat. Das ist dann natürlich Expertenfachwissen. Aber ich glaube, das wird sich auch so weiterziehen. Ich glaube, der wird richtig regieren, der Typ.
Eine Noob-Frage, wo kommt der her? War der schon länger bei dem? War der zweite Quarterback?
James Winston war bei den Bucks. Und bei den Bucks, das darf man auch nicht vergessen, war ein First-Round-Pick. Ne? James Winston hat ja auf Florida State, hat er, glaube ich, gespielt. Hat er auch, glaube ich, einen Titel gewonnen im College-Football.
Er ist halt nicht der beliebteste. Also das ist ein paar Vergewaltigungsvorwürfe, aber das haben die irgendwie alle.
Ja, das haben sie ja alle. Aber ehrlich gesagt, das ist ja dieses, da brauchen wir, bitte lass uns nicht in das Thema
sonst
mich unfassbar unbeliebt.
Ein Wunder, dass es noch gut endete. Vor allem, ich meine, hat er ja dann seine, waren es wirklich, es war 30-30, ne, die er gespielt hat, die letzte Bucks-Season. Ich glaube, 30 Touchdowns mit 30 Interceptions gemixt. Hat irgendwie 6.000 Yards gehabt, was total, oder 5.500 oder so. Es war wirklich
was auch ein Rekord ist.
Ja, absolut, es war insane. Aber er hat halt auch 30 Interceptions reingeworfen. Das lief nicht ganz so perfekt.
Und dann, ich meine, die Saints haben jetzt das erste Spiel gegen die Packers 38-3 gewonnen irgendwie. Ich weiß nicht, wie die Relation da ist. Ist das so ein 7-0 von Bayern gegen Bochum oder ist das gar nicht so hoch? Es klingt so hoch. Irgendwie. Ja, 38-3
ist schon hoch. 38-3 ist schon deutlich.
Aber die Packers wollten ja, es war ja nicht nur Rodgers. Da hat ja keiner irgendwas gemacht. Also die waren ja gar nicht angetreten. Die waren noch im Urlaub und hatten einen schönen Tag und die hatten keinen Bock. Und wenn man dann auf die, ja, er hat 5 Touchdowns geworfen, das stimmt, aber es war jetzt nicht das ultimative Yard-Game oder so, ne? Also er hat jetzt nicht, ich glaube, er hat nicht mal die 200 Yards überschritten. Er hat halt einfach ein paar gute Touchdowns geworfen. Kamara hast du immer dabei und die Packers wollten nicht spielen. Ich glaube, das ist eher der Punkt. Also ich würde sie jetzt nicht overhypen. Ich denke, die Saints werden eine solide Saison haben, aber ich weiß nicht. So richtig hochhypen kann ich sie, glaube ich, nicht. Haben halt Kamara.
Ja,
ist super. Thomas ist super, klar. Aber
kannst du alleine schon nicht hochhypen, weil sie den Bucks in der Division spielen. Ne? Also da wird es schon schwer mit dem Playoff-Platz.
Ja, letztes Jahr haben sie beide Spiele gewonnen, also relativ hoch. Aber gut, da war Drew Brees noch, der, wie gesagt, der ist ja TV-Experte. Letzte Saison besser oder diese Saison besser, die Saints?
Für mich letzte besser.
Okay.
So eine Frage. Also das Drew Brees ist tatsächlich einfach eine Legende. So.
Ja, wenn es Brady nicht gegeben hätte,
wäre noch wieder Brees Brady. Ne?
Das ist so.
Ja.
Ehrlich ist. Er hat auch viele
Sachen, ich weiß noch, wie Brady gedraftet wurde. Ja, das war klasse. Das war krass, weil Drew Brees, haben sie immer gesagt, ist zu klein. Der kam von Purdue, zu klein und arm, zu schwach. Und dann ist doch in dem Jahr, der ist im selben Jahr gedraftet worden wie Michael Vick. Und die von den Chargers. Und die Chargers haben den Deal des Jahrtausends gemacht, weil sie ja ihren Draft-Pick an Atlanta gegeben haben. Das heißt, Atlanta konnte Michael Vick draften. Aber San Diego hat mit den beiden Draftpicks, also die haben den First- und den Second-Round-Draftpick von Atlanta gekriegt und konnten mit dem Draft in der ersten Runde LaDainian Tomlinson picken und in der zweiten Runde Drew Brees. Und dann hat Drew Brees da einfach den Verkehr geregelt und ewig lang. Und dann haben die ja, dann als bis Philip Rivers kam und dann hat er noch, glaube ich, noch zwei Saisons geschafft, Philip Rivers sogar zu schlagen. Dann sind sie ihn irgendwann losgeworden, weil er eine Schulterverletzung hatte und es geht dann zu den Aints und holt einen Super Bowl in seiner ersten oder zweiten Saison da. Also er ist einfach krass. Der ist einfach krass.
Er ist ja auch überall Zweiter hinter Brady, ne? Wenn du die ganzen Statistiken anguckst, oder er war kurz mal vorne und jetzt hat Brady alles eingeholt, glaube ich, aber.
Ey, wenn ich erinnere mich an die beiden Spiele in der Regular Season gegen die Bucks, habe ich beide gesehen. Das eine war noch so ein Orkan da irgendwie in Tampa. Und die haben sie halt zerstört. Deshalb war ich auch sehr überrascht, dass sie dann in den Playoffs dann gegen die Bucks dann verloren haben. Auch ja relativ klar und relativ deutlich. Ja.
Können wir uns eigentlich mal über das wichtigste Thema der neuen NFL-Saison unterhalten?
Ja.
Das, was mich am allermeisten aufregt an der neuen NFL-Saison.
Ich bin gespannt.
Die neue Trikotnummernregelung in der NFL.
Warum?
Könnte ich ausflippen.
Nein, Wide Receiver
hat mich das irre gemacht.
Das hat mich verwirrt.
Ja, da steht auch ein Running Back mit der 6. Das Problem ist, also bisher in der NFL gab es feste Trikotnummern pro Position, ja. Das heißt, du durftest nur als Quarterback, Kicker oder Punter die 1 bis 19 nehmen. Als Wide Receiver durftest du die 10 bis 89 nehmen. Und das auch erst seit 10 Jahren oder so. Vorher durftest du nur die 80 bis 89 nehmen. Du darfst als in der Defense darfst du mehr oder weniger alles nehmen, aber auch keine einstelligen Nummern. Du darfst als Running Back nur 20 bis 49 nehmen und so weiter und so fort. Jetzt plötzlich darfst du auf jeder Position jede Trikotnummer nehmen, außer in der Offensive Line und ich glaube auch in der Defensive Line nicht. Und deswegen stehen da jetzt ständig irgendwelche Linebacker mit der 8 oder Safeties mit der 6 oder Wide Receiver mit der 2 und das macht mich irre, wenn ich das sehe.
Ich habe nichts mitbekommen, aber mir ist aufgefallen beim ersten Red Zone Tag, dass wer ist das nochmal? Der neue Wide Receiver, der Chase irgendwas, hatte einen tollen Einstand. Der läuft da mit der 1 rum und es war so untypisch für mich. Irgendwas stimmte nicht in meinem Kopf, die 1 zu sehen, weil die Wide Receiver eigentlich, die meisten haben sich ja geeinigt, sie nehmen die 11 bis 19, ne? Die meisten sind immer so dazwischen, fast alle. Auch wenn sie mehr dürfen.
Früher hatten die nur die 80 bis 89. Keyshawn Johnson, der war First Round Pick 1997, der hat die 19 gehabt, der hat aber jedes Spiel $30.000 Strafe bezahlt, weil er mit der 19 gespielt hat.
Okay. Rough it.
Aber wenn du es über hast, why not? Ne? Aber also das ist jetzt dieses Jahr das erste Jahr geändert und es macht mich genauso wie bei dir oder bei wahrscheinlich noch schlimmer als dich, macht es mich wahnsinnig dahin zu gucken. Und es haben ja auch noch diverse Spieler daraufhin ihre Trikotnummer gewechselt, obwohl die NFL gesagt hat, wenn du deine Trikotnummer wechseln willst, dann musst du sämtliche Trikots aufkaufen, die wir in unseren Shops noch haben mit deiner alten Nummer. Vorher darfst du die nicht wechseln.
Ach ja. Ja, keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Die 1 hat mich auch gestört, das gefiel mir nicht. Ein Quarterback hat die 1 zu haben, fertig, aber naja. Man gewöhnt sich
dran. Warte mal ab. Wenn du noch ein paar mehr Spiele siehst, dann siehst du die plötzlich überall, diese Nummern.
Ja, die 1 ist bestimmt. Mich wundert, dass der Quarterback war. Wo spielt dieser Chase-Typ? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung.
Wie heißt der denn mit Nachnamen?
Das weiß ich gerade nicht. Warte mal, ich habe ihn heute in meinem
Chat, von daher muss gut sein. Chase Claypool, oder was?
Nee.
Oder Chase. Der
spielt schon länger. Warte mal. Da hab ich ihn. Er ist Chase mit Nachnamen. Jamar Chase von den Bengals. Und der hat die 1 bei den Bengals, aber Burrow hat dann offenbar nicht die 1. Nee, Burrow hat die 9. Nee. Ist doch schön.
Burrow hat ja schon immer die 9.
Ah, der hat immer schon die 9, ne? Die meisten Quarterbacks haben die 9 oder die 1 haben auch ein paar, aber die 9 ist meistens gewesen. Ja, und Jamar Chase hat die 1. Nein, war nicht so?
Die meisten Quarterbacks haben nicht die 9. Die meisten Quarterbacks haben halt irgendeine Nummer zwischen 1 und 19. Aber es wird jetzt demnächst so sein, dass plötzlich ein Quarterback da spielt mit der 41. Und dann werden wir alle wahnsinnig. Aber es ist theoretisch möglich.
Ach, das ist mir nie aufgefallen, jetzt, dass die alle verschiedene haben. Das ist mir nicht wichtig genug, offenbar. Wilson hat die 3, Murray die 1. Verrückt. Brady die 12, das weiß man. Prescott die 4. Ach, verrückt. Nie drauf geachtet so sehr. Aber die 1 ist trotzdem aufgefallen. Immerhin.
Ja, genau. Die 1 hat immer, ich habe früher immer gesagt, wenn wir irgendwo beim Auswärtsspiel aus dem Bus gestiegen sind und einer hatte die 1, dann habe ich immer gesagt, oh, das ist der gefährlichste von denen.
Das ist schon mal Chase bestimmt.
Die gefährlichsten haben immer die 1. Oder die gefährlichsten sein wollen.
Ja. Welchen klarer Typ
für aber die das 1. ist tatsächlich. Du wärst.
Ja, ja. Ich wär sowas von die 1.
Ich bin richtig traurig, dass man man konnte früher in der deutschen Football-Liga laut den Regeln des Verbandes durfte man die 0 nicht tragen, sonst hätte ich die 0 getragen.
Warum?
In der NFL. F0. Oder einfach weil ich es geil finde. Ja, Trikot Nummer 0. In der NFL darf man das. Früher gab es mal einen Center, Otto hieß der mit Nachnamen. Der hatte die Doppel-0.
Die gute Doppel-0.
Das gab es im Basketball doch auch. Aber, da gab es auch einen ganz Bekannten, der die 0 hatte. Ich meine bei den Knicks.
Ja,
wollen wir mal über was anderes reden als über Football?
Ich habe ein Thema.
Erzähl.
Also erstmal muss ich gucken, hast du meine Filmempfehlung geguckt?
Nee, nicht geschafft.
Okay, sorry. Du bist Enttäuschung. Und Attack on Titan hast du auch nicht weitergeguckt, ne?
Nein,
okay.
Ich auch nicht.
Aber was ist denn die Filmempfehlung gewesen?
Ach, nur ein Anime-Scheiße.
Das ist Kacke.
Irgendeine Anime-Scheiße.
Ich versuche nicht zu missionieren wie andere Leute. Ich war selbst genug auf der anderen Seite.
Sehr gut.
Nee, ich habe die Shumi-Doku gesehen.
Oh, das ist auch interessant.
Ich auch.
Habe
ich drüber nachgedacht.
Ja. Ich weiß nicht, für euch, ihr seid Gauchos ein bisschen älter, Steve ist uralt. Aber für mich, für meine Generation, Ende der 80er geboren.
Gauchos ist so 3 Jahre älter als ich.
Ah, das ist natürlich, Shumi ist also meine ganze Kindheit eigentlich, ne? Und Shumi, das war vielleicht das erste Mal, als er seinen Unfall hatte, dass es mich wirklich von irgendeinem Promi mitgenommen hat ein bisschen. Wo ich sonst immer sage, ja, meine Güte, ist er halt tot oder was auch immer er ist. aber bei Shumi war das schon was anderes und die Doku ist halt wirklich sehr, sehr gut gemacht, ne? Also zeigt nicht...
Sieht man ihn eigentlich in seinem jetzigen Zustand? Nein, das will er nicht.
Nein. Okay. Nein,
okay. Seine ganze Familie ist dabei. Also
das so. Denn er will das nicht. Okay, stimmt. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, zu sagen, was er will.
Nee, das kriegt man auch deutlich mit in der Doku. Also wenn man dann, Corinna hat halt großen Anteil an der Doku und redet da relativ frei, aber es geht nur ganz am Ende um den Unfall. Es geht wirklich um seine Karriere eigentlich, ne? Und um Privatleben gemixt mit der Karriere. Es ist sehr, sehr gut umgesetzt und am Ende geht es dann halt um den Unfall und das heutige Leben und dann merkt man halt schon, ne? Weil man kriegt ja in der Öffentlichkeit hat man ja sehr wenig mitbekommen, das haben die ja sehr gut gemacht. Aber man merkt schon, also in dem Unterton, der ist komplett Gemüse, glaube ich. Da ist nichts zu retten. Also was du einfach hörst von, wenn Mick und Corinna darüber reden, ja, er ist jetzt ja nicht mehr da, also er ist schon noch da, aber so in dem Ton sagen sie.
Was muss das auch für ein furchtbares Leben sein, wenn du da so vor dich hin vegetierst, Alter?
Ja, das Schlimmste ist halt, was Mick dann am Ende, ne? Mick sagt,
das habe ich gehört, das geht durch die Presse, ne?
Ja, das ist natürlich wirklich sehr emotional und das ist also wirklich eine tolle Doku für alle Shumi-Fans zumindest oder für alle Formel-1-Fans.
Wo ist die denn überhaupt? Auf Netflix,
warst du richtig so Shumi-Fan?
Ich war Formel-1-Fan mit Ferrari-Last dann an dem Punkt. Ja, aber ich habe auch Irvine sehr gemocht, als er noch mit Dings gefahren hat. War nicht ganz so hart. Ich mochte auch Frenzen. Aber ja, ich war schon
Shumi. Ich mochte Cora auch.
Nee. Oh Gott. Nee, ich mochte schon Shumi. Und das ist halt einfach, das ist so eine Sache wie, keine Ahnung, vergleichbar vielleicht mit Stefan Raab meinetwegen, von der Größe, der Wichtigkeit. Also in einer gewissen Hinsicht, ne? Weil er einfach nonstop präsent war, meine gesamte Kindheit und Jugend, mit was auch immer er getan hat.
War schon wichtig. Also, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe die Doku auch gesehen. Und aber ich mache sämtliche Bewohner meiner Wohnung unfassbar wütend, wenn ich mir sowas angucke, weil ich ganz schlechte Meinungen habe über alles Mögliche, was das angeht. Ich finde es, also, ich meine, der Typ ist, über Schumachers Unfall, warum er da ist, wo er jetzt ist. Ja, fahr halt nicht da, wo du nicht fahren darfst. So, mit deinem Kind noch dazu. Digga, dein Problem.
Also das ist dann halt, warum? Ne? Naja, das kannst du halt bei jedem sagen. Da kannst du halt, also Leute machen Fehler oder gehen Risiken ein, aber du wünschst ihnen ja trotzdem nicht das Schlimme. Und wenn es dann passiert, du kannst ja sagen, bei jedem,
der Fallschirm springt, aber nee.
Wenn der Fallschirm nicht aufgeht, shit happens.
Ja. Wenn er nicht mit dem Fallschirm hätte springen dürfen. Ich rede ja nicht, erstens rede ich nicht davon, dass ich ihm das gönne, sondern aber er ist außerhalb der Strecke gefahren. mit seinem kleinen Sohn auf Skiern. So außerhalb der Strecke, auf der man fahren darf. Auf einer Strecke, auf der man nicht fahren darf.
Ja, aber wir reden so, über
und Skifahren. Natürlich gönne ich
die Leute ihn. Haben auch Ski gefahren, bevor es überhaupt Strecken gab. Ich meine, das ist dann halt ein gehöriges
Risiko, keine Frage. Aber da ist ja ein Schild, du darfst dann nicht fahren. Das hat ja einen Grund. Das ist ja nicht, nee, da haben wir einfach keinen Bock, dass du da lang fährst, sondern das ist zu gefährlich.
Ich sehe den Punkt.
Da liegen Steine, wo man mit dem Kopf rauffallen kann und dann Saft sein kann danach. Deswegen fährst du da bitte nicht runter.
Aber das ist für mich einfach irrelevant an dem Punkt halt. Also, wenn das Endergebnis feststeht, interessiert mich das zustande kommen.
Aber ist es nicht auch irgendwie bescheuert, dass jemand wie Schumacher sein ganzes Leben so einen unglaublichen gefährlichen Sport ausübt wie Formel 1 und dann den Unfall hat, der ihn, wie sagt ihr es, Matsch macht, dann beim Skifahren? Das ist auch irgendwie so ein, eigentlich eine größere Tragödie gibt's ja eigentlich nicht, ne? An sich. Eine
größere Tragödie ist, dass es ihn vielleicht nicht einfach da dann auch zerlegt hat. Ich glaube nicht, dass das wirklich so lebenswert dann war im Nachhinein, ne, wenn du so
ja,
eine,
ja.
Also das
man darf ja auch an, man, also abgesehen davon ist ja war Schumacher auch schon ein ziemliches Arschloch, so auch auf der Strecke, ne? Also auch sehr egoistisch und sehr, also das sagt die Doku ja auch relativ klar, das ist ja jetzt nicht nur meine Meinung, aber dass er sehr auch mit Absicht bestimmte Sachen gemacht hat, die ihn und andere gefährdet haben.
Ich erinnere mich da so an die Rivalität
mit Damon, war, zu gewinnen.
Mit Damon Hill, ne, wo er also dann wirklich aus sich mal auch mal irgendwie beide rausgeschossen hat, da als er im einen Jahr Weltmeister war, das weiß ich noch.
Ja.
So solche Sachen. Also er war, glaube ich, in Fahrerkreisen nicht sonderlich beliebt irgendwie, da kann ich mich auch dran erinnern. Und er hatte auch nicht nur Fans.
Als Fahrer also, nicht, ich glaube aber auf der Strecke schon. Also das sieht man zumindest in der Doku auch so. Ich glaube, die alten ich meine, das ist
aber in der Doku dieses Interview mit dem Kult hat.
Ja, du kannst jetzt auch nicht erwarten, dass ein Kult hat oder Hecken sich hinsetzen und sagen, das ist ein Arschloch gewesen bei dem aktuellen Stand. Das kannst du natürlich jetzt auch nicht mehr
nachvollziehen.
Aber du siehst halt auch, wie er mit Kult hat. Das ist doch Kult hat, als er da zusammen singt, oder? Da gibt es diesen einen Ausdruck, wo er singt. Das sieht mir aus wie. Bist du? Ich weiß es nicht.
Das ist nicht Kult hat. Wo er so anfängt zu heulen, oder was? Als er den Titel gewonnen hat, da den.
Nein, ich meine bei der Party, wo sie zeigen, wie er singt, dass er weint, da ist
Hacking
links und links. Aber da, wo er singt und ein Partybeast ist, und du wusstest ja, dass Kult hat so ein Partybeast ist, der ist ja immer mit seiner Yacht da angefahren nach Monaco und hat da riesige Partys gefeiert. Und ich glaube das ist
Kult
hat, ja, und ich glaube, er singt da mit Kult hat zusammen und ich glaube, das zeigt dann halt dann schon eher, dass die auf der Strecke ganz gut zusammenkamen, eigentlich alle. Weiß ich aber nicht.
Ja, aber auf der Strecke halt nicht.
Ja, definitiv nicht. Das war definitiv kein angenehmer Fahrer. Das weiß ja auch jeder. Deswegen war er ja so gut, weil er eben keine Angst hatte. Ne? Weil er eben nicht.
Ja, ich glaub, aber er hatte auch keine Angst, anderen Leuten was passiert. Ne? Das ist auch. Ja. Aber gut, ist ja auch.
Aber ist
also, ich finde, man muss.
Winner, ne?
Das ist ein absoluter Sieger. Man muss festhalten, dass Michael Schumacher irgendwie in Deutschland Jahrhundertsportler war, vergleichbar mit Boris Becker im Tennis. Irgendwie vorher hatte irgendwie so gefühlt überhaupt niemand Bock in Deutschland auf Formel 1. Der hat halt den Sport in Deutschland einfach richtig groß gemacht. Und, die Leute, die danach kamen, wie so ein Vettel und so, ne, die werden halt nie an ihn heranreichen können, egal wie viele Titel er gewinnt irgendwie. Und das ist genauso wie im Tennis jetzt mit Zverev oder so, oder später mit Michael Stich. Es gab halt diesen einen Boris Becker. Und es gab halt diesen einen Michael Schumacher so.
Ja, das braucht nicht nur eine spezielle. Ich glaube nicht mal, dass es der erste sein muss immer, weil es muss einfach eine Persönlichkeit sein in einer gewissen Hinsicht, die Leute mitreißt. Vettel zum Beispiel, ich mochte Vettel. Ich habe mir gerne angeguckt, wie er seine vier WM, das war das letzte Mal, dass ich aktiv Formel 1 geguckt habe, wie er da die Sachen gewonnen hat. Aber Vettel ist nicht so ein. Er ist ein netter Typ, aber das ist nicht so ein. Nicht so ein Schumi.
Selbst Vettel ist näher an Rosberg als an Schumi.
Ja, nee, niemand ist an Rosberg. Ich hasse Rosberg.
Jeder hasst Rosberg.
Gott, was ein unsympathischer Mensch.
Warum denn eigentlich?
Weil, also ich hasse ihn seit der Höhle der Löwen, ja, weil man ihn da richtig kennengelernt hat. Ein unfassbar unsympathischer Typ.
Unglaublich. Ich finde den so lustig.
Der versucht, normal menschlich zu wirken, aber du weißt zu jedem Zeitpunkt, der ist mit einem fucking goldenen Löffel im Arsch geboren worden. Und du merkst es einfach an jeder Aussage, die er trifft. Das ist so.
Ich finde einfach so unfassbar lustig, dass er wirklich, dass du richtig gemerkt hast, er fährt exakt so lange, bis er einen Titel gewinnt und dann hört er auf. Weil es ihm eigentlich scheißegal ist alles.
Ja, wenn du dann sagst, das finde ich nicht mal schlimm, zu sagen, hey, ich habe das Größte erreicht in einem Sport. Bei Fußballern sagen wir, das ist ein guter Punkt, aufzuhören. Warum sollte es bei Formel 1 nicht auch so sein? Sowas wie lahm.
Aber doch nicht in seinem Alter.
Ja, aber warum muss das denn noch machen? Ich meine,
wenn du alles erreicht hast. Ich bin da ehrlich gesagt bei Gaucho in dieser Frage irgendwie so, Das ist schon so, wie heißt der aktuelle HSV-Fuzzi gesagt, irgendwie was Völler, der gesagt hat, wenn du aufhörst, hast du den Sport nie, wenn du jetzt auf oder so früh aufhörst, hast du den Sport nie richtig geliebt. Das ist halt, keine Ahnung.
Das hat Völler über Jansen gesagt.
Ja, genau, so war das. Aber keine Ahnung, er gewinnt einen großen Titel und hört dann auf. Das finde ich, also ja, kann man machen.
Vorwerfen?
Nee, also, natürlich nicht, aber ich fand es auch komisch.
Hat, dann hat er es halt als Hobby gemacht und wollte das Größte erreichen. Ich meine, geldtechnisch braucht er das ganz sicher nicht mit als Sohn von
Peter. Der hat das gemacht wegen seinem Vater. So einfach ja, ist es doch.
Aber es ist mir auch alles, das ist mir alles wurscht. Ich kann das akzeptieren, wenn man nicht mehr will. Ich wundere mich eh, dass einige Sportler so lange weitermachen. Gerade beim Football ist das ja auch durchaus riskant. Ne? Kannst du auch einfach aufhören nach 5 Seasons und sagst, ja, okay, ich bin weg, ich habe mein Geld, tschüss. Aber dann ist halt der Unterschied, liebst du den Sport wirklich oder eben nicht? Und ich kann ja keinen Vorwurf machen,
dass du wirklich liebst.
Das ist mir dann wurscht, aber er ist halt einfach unsympathisch off the charts. Aber ich glaube, diese mitreisenden Talente im Sport, ich glaube, die gibt's ja auch und da müssen wir auch Skispringen und Skifliegen nennen mit Martin Schmidt und Sven Hannawald. Das war riesig und also für mich auch, das war ja ungefähr auch ne, meine Jugend, Kindheit sogar noch ansatzweise. Ich habe es geliebt, die 4-Chancen-Tournee zu gucken, die Jahre, aber halt nur, als sie da waren. Sobald die alle weg waren, war es völlig Latte. Martin Schmidt hatte seine 1-2 guten Seasons und Hannawald danach und das war halt super cool. Und oder dann halt Ulrich bei der Tour de France. Ich finde das immer super cool. Aber das sind halt einzelne Personen, die den Sport groß machen für ein Land, glaube ich.
Ja, ich finde jetzt, da hast du recht, aber ich finde, das kann man jetzt nicht mit Michael Schumacher vergleichen. Michael Schumacher ist schon, das hat schon nichts mit deutsche große Sportler zu tun, sondern Michael Schumacher ist auf einem Level mit Wayne Gretzky, Michael Jordan, Joe Montana, solchen Leuten so, ne?
Ja. Vor allem, weil das nicht in einem Land gemacht hat, sondern halt auch, er ist ja auch in Italien Nationalheld, wegen Ferrari, nicht wahr? Da ist er ja noch ein größerer Held als hier vielleicht sogar. Das ist verrückt. Die lieben ihn.
Wahrscheinlich.
Ich muss auch sagen, das ist, also jetzt mal, um auf die Doku zurückzukommen, das ist in letzter Zeit, und das finde ich eigentlich einen geilen Trend, einfach so geile Sportdokus gibt. Ich meine, wir haben ja gerade vorhin schon angeschnitten, dass meine Jugend irgendwie Michael Jordan und die Chicago Bulls waren. Jeder hat irgendwie so einen Sporthelden aus seiner Jugend, oder die meisten zumindest. Und diese Netflix-Doku The Last Dance, also jeder, der irgendwie Basketball liebt oder so ein alter Sack ist wie ich oder das damals mitgekriegt hat, der kriegt dabei feuchte Augen. Das ist, möchte ich nochmal für alle empfehlen. Auch, also ich würde sogar sagen, die beste Doku im Sportbereich, die ich bisher gesehen habe, ist auch ganz groß.
Kommt auch mein Lieblingsbasketballspieler vor.
Iverson?
Nee, Dennis Rodman.
Fuck, das passt noch viel besser, fuck.
Ja, das ist halt das Geile, dass jeder Folge so einer dieser Stars oder einer dieser Führungsspieler irgendwie so thematisiert wird. Und der Rodman-Teil ist halt auch ziemlich geil. Cooler Typ, ja.
Generell aber, das mit den Sportdokus stimmt. Auch die Fußballer-Dokus. Also ich mochte die Groß-Doku als auch die Schweini-Doku sehr gerne. Aber vielleicht einfach nur als Fußballfan der Hölle in der Hinsicht.
Aber im Vergleich zu, also ich habe jetzt die Schumi-Doku nicht gesehen, aber im Vergleich zur Bulls-Doku war das halt Bullshit. Ich fand die Schweine-Doku ziemlich schwach, ehrlich gesagt. Aber,
was? Warum?
Ja.
Er kann ja nichts dafür, dass sein Leben nicht so spannend war, wie das
ja, von gut, aber es ist ja, was soll ich sagen?
Da brauchst du halt auch keine Doku drüber machen.
Echt?
Ja, das ist nicht spannend.
Schweini ist auch eine Legende, das muss man einfach sagen. Vor allen Dingen aufgrund des WM-Finals 2014. Aber ich fand die Doku einfach nicht so geil.
Die war halt so gefallen? War das ganze Leben? War doch
schon. Ja, ich fand, ich hab mich überhaupt nicht mitgerissen. Es wirkte alles so ein bisschen. Es war halt nicht so richtig.
Ich mochte die Großdoku mehr als die Schweinedoku, aber die Schweinedoku fand ich auch sehr, sehr.
Was gut. Ich bei solchen Dokus mag, ist halt irgendwie auch die, wie soll ich sagen, auch die, ich will nicht sagen die Abgründe, aber auch die schmutzige Wahrheit zu zeigen und auch, dass nicht alles geil war. Und sowas liebe ich halt, wenn es authentisch ist, wenn es nicht nur so ein irgendwie, ja, wir feiern jetzt irgendwie in der Doku den Star, sondern wenn es auch mal die Schatten, jeder Sport hat auch Schattenseiten. Also wenn einfach alles drankommt und das vermisse, habe ich bei den bei beiden Dokus sehr vermisst.
Ich fand auch
die Nowitzki-Doku nicht so geil.
Am Boden ist.
Ja, aber keine Ahnung.
Ich hätte da noch mal einen guten Doku-Tipp.
Ja?
Hat einer von euch die Untold-Dokus gesehen auf Netflix schon?
Nee. Die was?
Kann man. Untold heißen die.
Ach, ja.
Mhm. Da geht es. Und da sind das sind so Geschichten wie zum Beispiel Malice of the Palace, kennst du wahrscheinlich als Basketballfan, wo sich hier Meta World Peace und die ganzen Jungs da, wo die Zuschauerränge gestürmt haben und die da alle verprügelt haben.
Nee, aber ja. Den Spieler kenne ich, aber die Geschichte kenne ich nicht, nee.
Ja, das waren die Indiana Pacers im letzten Jahr von Reggie Miller. Und da waren die, glaube ich, eins der Top-Teams der NBA und Und sind aber irgendwie im 10. Spiel oder so, sind die in Detroit so provoziert worden von Fans, dass der eine Typ ausgerastet ist und in die Zuschauerränge gesprungen ist und angefangen hat, rumzuprügeln.
Okay, ich erinnere mich deswegen, ich, grob an die Bilder, ja.
Und deswegen haben sie, glaube ich, nachher den Titel, also deswegen sind so viele von denen gesperrt worden, dass sie nichts gewonnen haben. Aber das sind Dokus, die laufen auf Netflix. Untold heißen die, so Geschichten über verschiedene Sportereignisse, unter anderem auch Bruce Jenner. Wie der da seine Olympia gewonnen hat und so. Und die sind cool gemacht.
Okay. Haben wir wieder einen guten
Tipp. Lohnt sich auf jeden Fall.
Guten Tipp. Sag mal, Schumi-Doku auch gucken.
Ja, muss ich auf jeden Fall nachholen. Soll es auch sehr emotional sein, ne?
Ja, nicht übertrieben. Ist einfach
aber
ein authentisch Leben halt. Ja. Auch das, was du wolltest, mit Abgründen. Und am Ende wird es dann halt ein bisschen düsterer.
Bisschen gefühlsduselig. Ja, ansonsten, ich warte gierig darauf, Dune gucken zu können. Da hört man nur Gutes von. Der Film des Jahres. Ich habe auch Bock auf Matrix 4, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Irgendwie Matrix 2 und 3 waren ja nicht so geil im Vergleich zu 1, ob sie bei 4 wieder die Kurve kriegen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Problem ist irgendwie, bei Dune ist das Problem, ein ähnliches Problem, was der Warcraft-Film hatte. Es ist zuerst in Europa rausgekommen und dann in den USA. Das heißt, in den USA läuft der erst noch an. Und das sind immer so Filme, irgendwie, das verzeihen die Amerikaner nicht. Wie, den gibt's woanders zuerst? Ne, den gucken wir nicht. Beim Warcraft-Film auch, so haben sie auch rumgeweint. Ich warte darauf, dass man den irgendwo streamen kann, irgendwie. In Deutschland.
Ist nur Kino. Bitte? Ist nur Kino. Musst also warten, bis es auf Blu-ray kommt.
Bist du hundertprozentig sicher?
Also, soweit ich weiß, ist es ein reiner Kino-Release, ja. Ergo wird es streambar sein, wenn es, wie es
früher halt. Aber hat nicht halt Sascha letzte Woche was von HBO Max gesagt?
Keine Ahnung. Kann sein. Dann wär's auf Sky irgendwann, aber habe ich nichts von gehört. Also,
ich will auf jeden Fall gerne sehen. Mal gucken, wie ich das löse. Ich habe mega Bock auf den Film. Ja.
Wer weiß. Also, mir wurde noch nichts angeboten. Eigentlich bietet mir mein Fire TV immer jede Scheiße instant an, was groß ist, und sagt, hier kannst du es kaufen. Komm.
Ja. Komm. Ich habe schon geguckt. Also, ist so. Ja. Getan. Ich habe schon
gegoogelt. Das kommt auch erstmal.
Steht auch nichts.
Erstmal, wenn überhaupt, Kino, ne?
Ja.
Das sagen auch alle, also Kritiken, die ich gesehen habe, das ist wirklich ein Film, den man im Kino gucken sollte, wenn man Bock drauf hat, glaube ich.
Oh. Ja, okay.
Auf ins Kino, Steve.
Ja, muss ich mal gucken, wie ich das hier.
Ja, da habe ich ja mitgespielt. Da habe ich ja mitgespielt bei Dune als Body-Double für den Jason Momoa.
Ja.
Hast du schon gemacht, ne?
Immer wenn so Duschszenen sind oder der mit freiem Oberkörper, dann mache ich das, weil. Also.
Da kommt also jetzt die zweite Staffel von C auf Apple Plus. Die erste fand ich ja wirklich geil. Und die zweite werde ich mir auch angucken. Bin mal gespannt, ob die genauso gut ist.
Ich wollte jetzt nur warten, bis alle Folgen da sind und das dann erst angucken. Ja.
Apple TV liefert jetzt von diesen ganzen wirklich guten Serien jetzt die zweiten Staffeln von Ted Lasso, von Morning Show, jetzt C. Die fand ich alle richtig gut. Also habe ich richtig
Bock drauf. Die Walking Dead-Fans übrigens. Disney Plus ist noch attraktiver geworden. Man denkt es kaum, aber die zeigen jetzt auch noch Walking Dead, die aktuelle Staffel. Also die aktuelle, wirklich. Die gerade released wird in den USA. Okay, ne? Ein Tag delayed. Die werden immer größer. Ich liebe Disney Plus.
Ja.
Ich auch.
Disney Plus sind die größten Hurensöhne aller Zeiten.
Warum?
Gott. Wegen dem VIP-Ticket von denen.
Ja.
Nicht wegen dem Programm. Das Programm ist super. Da gebe ich absolut recht. Aber dieses, was ist das denn? Warum gibt es nicht dieses VIP-Ticket für irgendeinen Kinofilm? Warum zahle ich nicht 30 Euro und habe deswegen alle Sachen, die rauskommen? Nein, ich zahle 30 Euro und habe für einen Film. What the actual fuck? Dafür, dass ich den 4 Wochen früher gucken darf. Das ist doch, also. Das steht auch in keinem Verhältnis.
Ja, und wenn dein Abo ausgelaufen ist, kannst du nicht mehr gucken. Das ist halt der Skandal.
Das ist, finde ich,
aber. Naja, was heißt denn? Natürlich ist es meine freie Entscheidung, aber darum geht's doch nicht. Es geht doch darum, dass das in keinem Verhältnis steht. Natürlich ist es meine freie Entscheidung, aber bei manchen Filmen ist es eben nicht meine freie Entscheidung.
Ja, was ist doch die Auswahl? Kino oder willst du es sofort zu Hause gucken? Früher konntest du es einfach gar nicht zu Hause gucken. Also wenn dir das VIP-Ding nicht interessiert, dann kannst du es ja einfach weiter beiseite lassen. Ist ja genau das gleiche wie vorher. Und es kommt ja trotzdem genau zu dem gleichen Zeitpunkt, wie wenn es nur im Kino wäre, dann for free oder auf DVD oder was auch immer man halt guckt. Also es ist ja nie ein Nachteil. Deswegen verstehe ich die Kritik nur sehr bedingt. Außerdem sind es nur 22 Euro. Aber ja, ist trotzdem teuer.
Naja, man könnte es einfach anders regeln, so, ne? Also finde ich, aber gut.
Ich finde es auch zu teuer. Wir haben es gerade von Sascha gehört in den USA, der hat doch letztens gerade noch irgendwas gekauft und sagte, ist geil, weil mit der ganzen Familie 4 Leute für 20 Euro oder so.
Ja, genau, aber wenn du Firma reingucken willst, hast halt die Arschkarte. Das ist halt, ja.
Ich würde mich ja nicht beschweren, wenn ich es nicht schon benutzt hätte, ne? Also, es wäre mir ja egal, wenn ich sagen würde, ja, pff, interessiert mich einfach nicht. Aber ich habe natürlich sowohl Black Widow gekauft, als auch Mulan. Aber
ja gut, da bist du auch selbst schuld. Die Kritiken haben nichts dafür hergegeben, dass man Mulan kaufen konnte.
Ich habe den später gesehen, okay, als er dann sonst war, und ich fand den ganz okay.
Ich fand den auch ganz okay, und es war auch nicht so richtig freie Wahl, weil meine Tochter den unbedingt sehen wollte.
Aha, also, ja, ich kenn das
Problem. Und wenn ich der sage, die Kritiken geben das jetzt gerade nicht her, dann
okay, Papa, dann gucken wir lieber was anderes.
Versuch's doch mal. Hast du es so versucht, mit den Worten das zu überzeugen?
Ja, ich denke auch.
Nein, ich finde es immer noch. Ich meine, du musst einfach, wie machst du das als Anbieter? Das kann man ja wirklich mal diskutieren. Wie machst du das als Anbieter, wenn du einberechnen musst? Es gibt Leute wie den Sascha in den USA mit seiner Frau und 2 Kindern. Und es gibt Leute wie mich meinetwegen, die es komplett alleine gucken würden. Oder wo nur ein Kind guckt. Ich meine, wie ist der Preis?
Wie machen es denn alle anderen Anbieter? So, das ist doch der Punkt. Darum, ja nicht. Nein. Moment, Enclays, du meinst jetzt, die verkaufen diesen Film genauso, ja?
Nee, also generell wirst du keinen Disney-Plus-Film vorher finden, den du irgendwo anders günstiger gucken könntest. Das wird niemals passieren. Das haben wir ja schon gecheckt letztens bei Amazon.
Die kosten auch immer 21 Euro.
Genau, 21,99. Ja, ja. Und andere Filme gibt es entweder einfach nicht. Die gibt es einfach nur im Kino. Das heißt, man hat die Option nicht. Und wenn du die Option hättest, wie es jetzt bei Corona ab und an war, dann ist es entweder einfach geschenkt. Das stimmt. Das war dann bei, das ist dann im Sky-Abo drinne bei, wie hieß das? Birds of Prey. Das war einfach da drinne. Gleichzeitig mit Kino-Release. Okay. Aber da zahlst du auch 15 Euro im Monat. Insgesamt. Oder es gibt's einfach nicht. Und wenn es das geben wird, werden die nicht unter 10 Euro gehen. Die werden auch nicht unter 20 Euro gehen. Weil sich das nicht lohnt. Die können nicht ein Kinoticket anbieten für, was weiß ich, 10,50 Euro pro Person und können den Film dann gleichzeitig auch für 10 Euro nach Hause shippen, wo ihn dann, keine Ahnung, die ganze Großfamilie gucken kann. Das wird sich niemals lohnen. Also der gleichzeitige Kino-Release wird niemals günstiger. Und das, was Steve immer sagt, dass das günstiger auf Abruf oder leihen kann, das ist nicht das Gleiche. Weil das ist der DVD-Release. An dem Punkt wäre es bei Disney schon lange umsonst. Nur um das einzuordnen.
Also ich hab doch, Wonder Woman über Amazon gekauft. Irgendwie.
Ich weiß nicht, ob du den gekauft hast. Wenn du den gekauft hast, den zweiten, ja, den gab es umsonst bei Sky Ticket. Weiß nicht, wann du den gekauft hast. Aber genau, der war gleichzeitig aus Corona-Gründen gleichzeitig entweder gar nicht im Kino oder bei Sky. Und du konntest ihn wahrscheinlich auch bei Amazon kaufen, aber genau, zum gleichen Zeitpunkt wird er nicht günstiger gewesen sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, dann ist es eine einmalige Sache. Weil dann müsstest du wegen Corona. Das ist dann
also nochmal eine Sache. Also kürzen wir es einfach ab, weil wir haben diese Diskussion schon mal geführt. Ich finde es zu teuer, du findest nicht zu teuer, müssen wir mit klarkommen. Ich möchte nochmal
nennen. Man muss es halt richtig darstellen. Also, das ist nicht,
ja, was so,
ich halt, das, ist nicht was, das gleiche was halt, wie Laien. Das ist einfach wichtig zu wissen. Das ist nicht das gleiche wie, ja, was man früher gemacht hat. Wir leihen uns einen Film bei Amazon.
Das was anderes. Was halt trotzdem Arsch ist, definitiv, ist, dass du den einfach nicht mehr, gar nicht mehr gucken kannst, ja, wenn du Disney nicht mehr hast.
Ja, das ist dreist. Da sind wir uns alle einig. Das darf nicht so sein. Da muss es die Disney Plus App muss für alle gekauften Filme trotzdem da sein. Klar.
Das so, ist einfach dreist. Vielleicht ändern sie das ja noch. Ich habe trotzdem noch eine Serienempfehlung. Es gibt Serien, die, ja, wie formuliere ich das am besten? Also ich sage ja immer, ne, irgendwie, wenn ich mit Frauchen abends Serien gucke, dann muss das irgendwie eine Serie sein, wo beide mit okay sind. Das wird jeder da draußen, der irgendwie so ein lästiges, weibliches Wesen auf der Couch hat, wird das nachvollziehen können. Und das ist immer schwierig, weil ich natürlich irgendwie auf Nerdscheid stehe und meine Freundin irgendwie so ein Tatort-Fetisch hat und sowas in der Richtung mag. Und dann gab es eine neue Serie auf Amazon, die wurde beworben mit Mixed, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, M-I-X-T-E. Und meine Freundin, ja, da müssen wir gucken, das reingucken irgendwie. Und es ist, jetzt haltet euch fest, eine französische Serie, da bin ich am meisten schon raus. Oh, ja, genau. Danke, Gaucho, das ist auch mal meine erste Reaktion. Dann haben wir die erste Folge geguckt und ich habe 10 Minuten lang gedacht, Alter, warum muss ich mir diese Scheiße jetzt hier antun? Ich habe keinen Bock so. Und naja, also die Serie heißt, also abgesehen von diesem Mixtier heißt es Voltaire High, die Mädchen kommen. Klingt so ein bisschen wie so ein Eis am Stiel-Teil, so ein bisschen. Das Spannende an der Sache ist, ich war anfangs raus, habe irgendwie schon am Handy gesessen und so. Und je länger die Serie ging, desto geiler fand ich die. Was wirklich, wirklich selten passiert bei mir bei einer französischen Serie. Das Setting ist genial. Es ist das Jahr 1963 in Frankreich an einem Gymnasium. Und es ist das erste Jahr, wo Mädchen irgendwie mit Jungen zusammen an der Schule sein dürfen. Und es hat sowas so wie so ein Highschool-Film auf der einen Seite, weil natürlich viel gebomst und viel gefeiert wird und so weiter. Aber es ist halt auch, es hat diese Madman-Faszination, so dieses irgendwie, Alter, so nach heutigen Maßstäben irgendwie das Frauenbild und ist sehr viel Chauvinismus und das ist, ja, normalerweise auch nicht so meins, aber es funktioniert und es ist eine grandiose Serie und deshalb möchte ich die allen da draußen empfehlen, irgendwie die, ja, mit ihrer Frau zusammen Serien gucken müssen und sich meistens nicht einigen können, die ist für beide sehr, sehr lustig und hat auch einen guten Cliffhanger und ja, ich denke, die werden auch eine zweite Staffel machen, die wird auch extrem hoch bewertet bei IMDb und ich habe das ein bisschen gegoogelt, irgendwie viele Magazine schreiben, irgendwie diese Serie müsst ihr gesehen haben, das ist echt ein Geheimtipp. Also Voltaire, High, die Mädchen kommen. Kann ich sehr empfehlen. Für Gaucho vielleicht nicht unbedingt.
Ich denke, Gaucho fängt schon an zu gucken gerade. Das hat überzeugt.
Meinst du?
Ja. Nee, ich hab es gerade parallel hier bei Google eingegeben.
Ja.
Und
lass mich aus, Clay.
Überhaupt
nicht. Ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass das unter den richtigen Umständen wahrscheinlich gut ist. Aber
ich will es nicht spoilern, aber es sind wirklich, wirklich ein paar interessante Faktoren drin. Vielleicht eine Sache noch, der Schulleiter oder der Konrektor in dieser Schule, der so mit die Hauptfigur ist, der ist mit einer Frau verheiratet, die homosexuell ist. Was in dieser Zeit natürlich ein absolutes Tabu war. Und er führt mit ihr eine Scheinehe, ne? Also das sind halt, das meine ich halt mit irgendwie Sachen, die in dieser Zeit irgendwie nach heutigen Maßstäben sehr, sehr, ja, fragwürdig waren, so, ne? Das ist auch sehr spannend, wie sie damit umgehen und so. Ich weiß, es klingt total langweilig, ist es aber nicht. Nee,
es klingt überhaupt nicht langweilig.
Es ist wirklich geil.
Es klingt überhaupt nicht langweilig, finde ich überhaupt nicht. Es klingt eher genau nach einem Thema, mit dem ich mich nicht beschäftigen will, wenn ich so eine Serie gucke.
Ja.
Aber gut, das ist ja nicht jedermanns Sache. Ich habe einfach...
Hätte ich aufgrund meiner Beschreibung wahrscheinlich auch gedacht. Ich kann euch nur sagen, guckt mal rein, es funktioniert wirklich, es ist wirklich grandios. Wenn man Mad Men mochte, wird man diese Serie lieben, ich sag's mal so. So. Gut. Müsst ihr ja nicht gucken, ist ja nur ein
Krümmer. Stark. Why not?
Gut. Haben wir noch irgendwas anderes, so eine Stunde? Würde ich noch mit euch
krönen? Ich hab angeguckt, die Toten von Mano oder so. Heißt der, die Serie, deutsche Serie.
Das sagt mir irgendwas.
Naja, die finde ich auch ultra spannend, da passiert so ein Mord irgendwo in Brandenburg und da voraussichtlich ist das Motiv Kindesmisshandlung.
Ich meine, den Film habe ich auch gesehen, es kommt mir so bekannt vor, das ist ein deutscher Film, ne?
Ja. Ja. Deutsche Serie, so eine Kurzserie. Ich gucke ja gerne solche Kurzserien, die nur so 4 bis 6 Teile haben.
War das so ARD-Mediathek oder irgendwie sowas? Ja, ne?
Ja, genau.
Ja, kenne ich, habe ich gesehen. War mega.
Ich fand auch das andere schon so. Aber gut, da drin, sowas gucke ich halt gerne. So. Und das ist auch, das muss auch spannend sein. Ich finde halt, ich wollte über diese andere Serie gar nicht so lästern. Ich finde nur einfach diese ganzen sozialkritischen Themen, gerade insbesondere in die Richtung Frauenbild und das strengt mich so unfassbar an. Das nur anzugucken, ohne drüber diskutieren zu können, so, das finde ich, das ist gerade mit meiner Frau unfassbar anstrengend.
Ja, das Ding ist halt, es ist halt klar, irgendwie diese ganze Social Justice Scheiße, also aus meiner Sicht, weil es eigentlich sieht das an, das nervt mich aktuell in der aktuellen Zeit sehr. Aber ja, also wenn man mal so, keine Ahnung, das sind 50 Jahre zurückgeht, irgendwie, was da in vielen Bereichen noch los war, das ist halt echt spannend, weil es war einfach eine andere, komplett andere Welt, also von der ganzen Weltanschauung. Und ich bin ja mal kein Freund, so irgendwie so heutige Schablonen oder heutige Weltanschauung oder Zeitgeist oder ne, was man wie man Dinge sieht, dann irgendwie so rückwirkend anzuwenden. So unsere Schablone auf vor 50 oder vor 100 Jahren, finde ich ganz furchtbar. Und dieses ganze Affige irgendwie, wir reißen jetzt Christopher Columbus Statuen ab, weil der vielleicht zurückwirkend doch ein Rassist war, nach heutigen Maßstäben, das finde ich ganz furchtbar. Aber ich finde, man kann sich's angucken und es ist halt echt spannend. Also Dinge, die für uns einfach komplett normal sind, waren es halt vor 50 Jahren einfach nicht. Und ja, aber abgesehen von diesem ganzen Scheiß ist die Serie einfach extrem lustig, weil es noch sehr viel mehr ist als das. So, aber Toten von Mann habe ich auch gesehen, absolut grandios. Ich glaube, das ARD-Mediathek kann ich euch auch sehr empfehlen. Ja. Tja, jetzt hast du noch einen Serientipp oder irgendein spannendes Thema? Nächste Woche ist Wahl, ne? Nächstes Wochenende, nächsten Sonntag, ne?
Während unserem Podcast
herrlich,
Ergebnisse dann. Was das? Müssen wir umlegen. Schon wieder.
Nee, ja. Müssen wir später, oder was?
Sonntag ist Wahl und sieht ja komisch aus. Das Rezo-Video ist draußen, das neue.
Genau.
Mal wieder Rezo. Freudig. Gott, ist das ein Trauma,
es ist einfach spannend, dass irgendwie ich letzte Woche irgendwie so gedacht habe, ja, ich muss irgendwie Laschet verhindern. Das heißt irgendwie, da muss ich wohl doch die SPD wählen, so. Und gestern mal wieder das Rezo-Video und er einfach, also er erzählt ja nichts Neues. Also diese ganzen Sachen über Scholz, die sind ja bekannt. Aber er bereitet es halt einfach so gut auf, dass man, das ist einfach so gut aufbereitet irgendwie und das Problem ist, dass die Politiker auch einfach alle, ja, so gut sind, einfach ihre Scheiße einfach irgendwie wegzulabern oder unter den Tisch zu kehren und so weiter. Und wenn dann sich ein Rezo hinstellt und einfach mal wieder Wirecard und Cum-Ex in dieser Form ausbreitet und vor allen Dingen die Art und Weise, wie sich Scholz verhalten hat und immer irgendwie sich an nichts erinnern kann, dann ist halt auch mein Impuls dann in diesem Moment, ja, ich will den eigentlich auch als Bundeskanzler nicht haben. Aber du willst ja sowieso nicht den geilsten
aber
Bundeskanzler.
Du willst dann haben?
Genau, du willst nur noch das kleinste Übel irgendwie. Für mich ist nach wie vor irgendwie, bitte nicht Laschet irgendwie, aber ja, ist denn Scholz so viel besser? Ich weiß es auch nicht. Irgendwie, ich würde die SPD wählen irgendwie, aber mit einem anderen Kandidaten, bitte. Ja.
Ja, Scholz ist besser als die Alternativen, so einfach ist es.
Ja, das ist witzig, ne? Also, dass jemand, der zwei riesige Finanzskandale am Arsch hat, der ist immer noch die bessere Alternative im Vergleich zu Laschet. Ja,
aber was sagt das über die deutsche Politik
aus? Im Vergleich zu allen.
Nee, nicht im Vergleich zu Baerbock. Es wird keinen Grund geben, warum Baerbock schlechter wäre in irgendeiner Hinsicht. Nö, nix, nicht ansatzweise legitimes. Ja, das denkt ihr.
Ja, gut. Sie können.
Dann gibt mir ein Argument. Komm, Max, eine Sache. Ein Skandal, der auch nur ansatzweise so schlimm ist wie irgendwas
von Laschet. Ich brauche keinen Skandal. Hat doch mit Skandal nichts zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass wir auch einen Kanzler brauchen, der auch sich darüber klar ist, was ausführbare Politik ist und nicht einfach nur, weil man erwartet, dass eine bestimmte Sache von dir jetzt genannt wird, weil das Hauptthema deiner Partei ist, die einfach jetzt zu versprechen, wissentlich, obwohl klar ist, dass das, was sie verspricht, nicht durchführbar ist.
Was hast du denn versprochen?
Das finde ich dramatischer, ehrlich gesagt.
Was hast du denn versprochen, was nicht durchführbar ist?
Ja, aber dann
Kohle aus Stift bis 2030.
Aber das ist ja nicht nur Baerbock. Nach allen Studien von völlig unabhängigen Behörden ist es absolut ohne Probleme machbar. Es wird einfach dargestellt, Laschet sagt es, Scholz sagt es. Es ist nicht Unsinn. Eine Studie, nein, es ist nicht Unsinn.
Alle sagen es. Zeig mir eine, wie das machbar ist.
Es ist ganz einfach machbar. Wir bauen immer noch Kohle, Strom und die, also selbst der Bundesrechnungshof sagt, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wir geben da eigentlich nur Geld aus, damit RWE verdient.
Aber womit willst du den Strom denn ausgleichen? Womit denn? Mit was?
Mit Solarenergie, mit Windenergie und meinetwegen, und das ist das Witzigste, bei uns stehen Gaskraftwerke, die viel weniger schädlich fürs Klima sind, einfach still, weil wir ja genug Kohlestrom haben. Wir verballern die Kohle und die Gaskraftwerke, die viel moderner und besser sind, die stehen einfach still. Also ganz im Notfall könntest du wenigstens noch sagen, okay, eventuell kriegen wir es nicht hin, weil unsere Politiker ja aktiv den Solarausbau und den Windausbau behindern, kriegen wir nicht hin, selbst wenn, dann könntest du immer noch Gas setzen. Die Kohle brauchst du bis 30. Das ist völlig absurd.
Also ich sehe das richtig. Nur eine
politische Agenda.
Ich sehe das richtig, Gaucho, dass dein Problem eigentlich nicht Baerbock ist, sondern irgendwie das Wahlprogramm und die Ideen der Grünen, oder?
Naja, also das, die Ideen der Grünen, genau, natürlich, aber was anderes ist die Baerbock ja auch nicht, die hat ja nichts zu bieten, außer das Wahlprogramm der Grünen, so aus meiner Sicht, ne, so, und das ist ja auch in Ordnung, erstmal grundsätzlich, und ich finde einfach, bestimmte Sachen sind nicht umsetzbar, es ist nicht umsetzbar zu sagen, wir machen keine Kurzflüge mehr und wir machen keine, am besten auch, machen wir eine Dieselsteuer,
die... Es werden halt Sachen weiter
verhandelt,
die so nicht gesagt werden.
Kriegst du sowas mit der SPD als Koalitionspartner gar nicht durch?
Ich hab doch gerade, Ich hab doch das Triell gesehen. Ist das doch gesagt
ja,
worden?
Ja, aber heißt nicht,
dass es diese
Kurzstreckenflüge gibt. Es heißt, dass der, was eigentlich schon ewig gemacht werden sollte, dass der Schienenverkehr so ausgebaut wird, dass Step für Step in ganz Europa keine Kurzstreckenflüge mehr nötig sind. Das ist der Punkt. Niemand hat je gesagt, morgen keine Kurzstreckenflüge mehr. Maximal wird's teurer.
Nee, hat auch niemand die Absicht, eine Mauer zu errichten. Natürlich hat sie das so gesagt. Also ist doch Blödsinn jetzt.
Was hat sie so gesagt?
Sie hat gesagt, also es ist zu keinem Zeitpunkt, dann hat sie sich falsch ausgedrückt. Dann muss sie vielleicht ein bisschen üben, wenn sie Kanzlerin werden will, ehrlich gesagt. Weil es ist gesagt worden, wir bemühen uns, Alternativen zu Kurzflügen zu schaffen, sondern es ist gesagt worden, die müssen weg. Und die Autos müssen am besten auch weg, deswegen werden sie so hoch besteuert, dass bestimmte Sachen gar nicht mehr möglich sind. Das ist so gesagt worden. So,
müssen sie Ende. Ja auch auf Dauer, ist ja auch Fakt. Hat aber keiner gesagt, ist dass das morgen Fakt. Der Fall ist. Ja, ist ja Fakt.
Wieso? Verstehe
wenn du schwimmen willst, dann ist es Fakt.
Das wenn ist ich halt schwimmen will.
Ja, es ist.
Naja.
Hier geht es nicht. Ich weiß nicht, warum ich jede Woche wieder mit irgendwem darüber diskutieren muss. Das ist ja furchtbar. Es ist einfach faktisch so. Und jeder ist sich einig, jeder Klimaforscher der Welt. Wir sehen es nur einfach nicht, dass wir voll auf den Super-GAU zurauschen. Und ja, dann wird es eventuell auch Einschnitte geben müssen. Und ja, dann muss man halt was dafür tun. Man kann aber auch die korrupten Laschet oder Scholz da wieder oben hinwählen. Ist auch okay. Mir ist es mittlerweile auch egal. Dann soll der Scholz das halt machen und soll weiter seine Gelder wäschen. Das ist mir doch wurscht. Aber es ist halt das. Es ist ein Problem, ein großes Problem. Und wenn man nach dem Triell, ja, die Leute fragt, wer war denn am sympathischsten? Und dann kommt Baerbock raus. Und wer ist am kompetentesten? Und dann kommen die anderen beiden raus. Aber dann sagt der Fact-Check, 90% der Aussagen von Baerbock waren richtig und die anderen waren Scholz bei 40%, Laschet bei 20%. Die haben die ganze Zeit Scheiße erzählt. Aber in der Wahrnehmung der Bürger, rein aus Sexismusgründen, by the way, oder aus Hass auf die Grünen, keine Ahnung, kommt es halt so nicht an. Ja, das ist Fakt. Das ist einfach.
Nee, das ist nicht Fakt. Das ist deine Interpretation. Rein aus Sexismusgründen ist definitiv nicht Fakt.
Warum ist es denn dann so? Warum laut Fact-Checks
komplett. Weil sie unkompetent rüberkommt.
Weil sie
ehrlich gesagt finde ich, der
Laschet kommt auch
Nein. Siehst du die Baerbock und denkst, Mensch, die ist ja wirklich staatsmännisch.
Sehe ich das
jetzt mal völlig abgesehen.
Scholz oder korrupten Laschet?
Moment. Du bewertest jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Entweder sprechen wir darüber, fühlen wir uns da abgeholt oder sind die am sympathischsten oder sind die am kompetentesten für die Regierung. So, Scholz ist unsympathisch, weil er G20 verbockt hat, weil er Wirecard, was weiß ich, all dieser ganze Scheiß. Laschet ist einfach nur ein kleiner Clown. So, aber jetzt rein von wer kommt mir am kompetentesten rüber? Wo habe ich am meisten das Gefühl, dass ich den an den Tisch setzen kann für Deutschland mit anderen Staatsmännern? Dann ist es sicherlich nicht Baerbock.
Kommst du auf Laschet? Du willst den Laschet? Der lacht
Nein.
da hinter den Dingern.
Also das ich ja habe doch noch nie gesagt, ich habe gesagt, Laschet ist einfach nur ein Clown.
Ja, eben. Und wie kommt der dann
trotzdem kompetent
rüber? Das ist doch fragwürdig. Und ja, ich bin auch kein großer Baerbock-Fan. Ich denke, sie hätten wen Besseres finden können, der die gleichen Inhalte
Habeck
da bringt, ne? Ja, Habeck meinetwegen oder vielleicht noch hier.
Ja. Weil Habeck, also, aber warum haben egal. Sie den nicht genommen? Aus reinem Kalkül. Aus reinem Kalkül haben sie den nicht
genommen. Ja, warum haben
Laschet, reines Kalkül. Ist doch relativ eindeutig.
Ja, das kann ich sogar eingestehen und ich hätte auch lieber Habeck gehabt, wie die meisten Leute wahrscheinlich. Weil ich dir zustimmen muss, dass, obwohl sie meistens das Richtige sagt und das Richtige meint und sich nicht so oft verplaudert wie Laschet und Scholz und sich dauernd verhängt, sondern sie sagt eigentlich die richtigen Sachen, sie trotzdem nicht so wirkt. Das gebe ich zu. Und ich weiß nicht, ob ich das selbst mache. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf mich wirkt sie auch nicht so kompetent. Das gebe ich sogar zu.
Weil sie eine Frau ist bestimmt, ne?
Maybe. Ich weiß es nicht. Also Ach vielleicht, so. weil sie es nicht so verkörpert wie andere. Und ich weiß es auch nicht. Aber ich kann halt immerhin hinter die Kulissen schauen und sagen, okay, sie sagt aber das Richtige und ich wähle sie trotzdem. Weil sie einfach die einzige Alternative von diesen dreien ist. Weil entweder hast du einen korrupten Scholz an der Macht, und das wurde ja gerade nochmal schön aufgedeckt, der einfach mit Millionen da, also das ist ja unfassbar, wie kann der nicht zurückgetreten sein? Ich verstehe das überhaupt nicht.
Hat sich nicht an nichts erinnert, der kann sich ja nicht für irgendwas zurücktreten,
ja, wo
sich daran erinnert.
Ich erinnere mich
an alles. Ich weiß es einfach nicht
mehr. Ich habe einfach 20 Mal Untersuchungsausschüsse belogen. Hab mich nicht daran erinnert, ich bin jetzt Kanzlerkandidat. Und der andere, meine Güte, also bitte. Der andere ist ein, was weiß ich, was das ist.
Ja, der andere Clown, ist ja undiskutabel. Das ist voll, ja,
das Problem ist folgendes, ihr Lieben. Ich möchte jetzt einmal das Bindeglied zwischen euch beiden sein. Diese Frage ist ja, hat sich ja längst erledigt. Die Grünen, eigentlich bräuchst du gar kein Triell mehr machen. Die Grünen haben diesen Wahlkampf verloren. Die sind bei 16-17%. Das hat sich erledigt. Baerbock wird nicht Kanzlerin. Da kann, in einer Woche, das wird never ever passieren. Es geht im Prinzip nur noch darum, ob Laschet oder Scholz Kanzler wird. Um nichts anderes.
Ja, und es ist ein Armutszeug.
Not und Elend. Ja.
Das ist wirklich unfassbar, wie das passieren konnte. Ich weiß es nicht.
Ja, und das, aber wie gesagt, Armutszeugnis für Deutschland, dass wir keine geileren Politiker haben.
Man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wie das passiert ist. Ich meine, die Grünen hatten ja ihren kurzen Höhenflug. Und die Skandale um Baerbock sind basically ein bisschen Fusch im Lebenslauf. Und,
ja. Und ein bisschen mal Buch abgeschrieben.
Ja. Ein Buch. Was, by the way, Laschet genau das Gleiche. Beides hat, lustigerweise. Und die anderen, die haben so viele Skandale, die kannst du gar nicht mehr aufzählen. Aber das kommt.
Und vor allen Dingen, was die Dimension angeht, ne?
Ja, na klar.
Also Rieso hat es ja schon nicht gesagt, ne? Die zwei größten Finanzskandale irgendwie in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und in beide ist Scholz verwickelt. Und dann regen sich die Rechten auf, irgendwie, dass Baerbock irgendwie im Lebenslauf ein bisschen geschummelt hat. Die Dimension lustig, ist halt lustig, ja.
Also es ist wirklich ulkig. Und ich komme da gar nicht drauf klar. Aber das haben wir ja schon mal diskutiert. Ich meine, und das sieht man ja sogar hier. Ich denke, wir sind uns alle einig. Vom Prinzip. Ich glaube, keiner von uns dreien wird sagen, Scholz ist ein guter Kandidat. Und keiner wird sagen, ganz sicher wird keiner sagen, Laschet ist ein guter Kandidat. Aber trotzdem können wir uns auch nicht auf ihn anders einigen.
Im Prinzip würde auch keiner von uns sagen, Baerbock ist ein guter Kandidat. Weil du hast ja gerade gesagt, du würdest auch jemanden anderen vorziehen.
Also ich bin nicht ganz bei Gaucho, so was er so sagt, aber ich muss mir auf jeden Fall da recht geben, dass Baerbock halt nicht staatsmännisch ist. Das ist halt leider so, ne? Also das bei Habeck vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, wir kriegen ein ganz anderes Problem, weil ich glaube,
ich finde viel schöner, was Tino gemacht hat.
Wer ist Tino? Tino?
Ja, Tino ist doch der eine da von der AfD.
Ach, das hat Tino gemacht.
Ach so, okay.
Und Tino fand ich richtig, richtig stark. Also erstmal nach dem Triell sagen, wo er gefragt wird, was sagen Sie denn jetzt, es will ja keiner mit Ihnen koalieren, dazu sagen, ja, wir ja mit denen auch nicht. So, das ist schon mal, das war schon mal einer von meinen drei Favoriten. Und dann ist er nicht auch derjenige gewesen, der von diesem Schüler interviewt wurde und gesagt hat, also für die ist ganz wichtig, dass auch deutsches Liedgut und deutsche Geschichte wieder mehr im Schulalltag Einzug halten. Und der Schüler hat ihn gefragt, ah ja, was ist denn momentan Ihr deutsches Lieblingsgedicht? Und er sagt, das kann ich jetzt gerade nicht beantworten.
Er sagte fast wortwörtlich, er wusste wirklich nicht. Er hat es nicht mal versucht zu umschreiben. Er sagte, er kennt keins. Das war wirklich witzig. Und dann hat er zwei Tage später eine Wahlkampfveranstaltung am Mittag verschlafen.
Weil wahrscheinlich die ganze Gedichte auswendig leben musste.
Ja. Läuft einfach richtig.
Ich jedem Hund wäre eingefallen, zumindest zu sagen, ja sicher, die Glocke, na sicherlich. Aber das kriegt er nicht mal hin, ey.
Aber lass mal ganz kurz. Ich glaube, dass wir am Sonntag mal wieder ein Problem haben, weil ich glaube, dass das Wahlergebnis, also wenn es zumindest so ausfällt wie jetzt in den Umfragen, dass wir keine vernünftige Koalition hinkriegen. Und das ist wahrscheinlich, habe ich schon vor Wochen gesagt, habe ich noch gesagt, mark my words, da bin ich wieder ausgelacht worden. Gut, das ist das Schicksal in meinem Leben, das passiert mir oft. Dass ich gesagt habe, wahrscheinlich wird das wieder so laufen wie vor 4 Jahren. Dass es irgendwelche komischen Koalitionsverhandlungen gibt, die irgendwie nicht zusammenpassen, wo dann irgendwie die Grünen mit der FDP oder was weiß ich was. Und dass dann wieder irgendwie Lindner seine Show abzieht und sagt, ja, irgendwie bringt nichts, was weiß ich was. Und dass am Ende irgendwie dann der Bundespräsident wieder sagen wird, Leute, ich fordere euch jetzt auf, mal hier eine Regierung zu gründen. Und dass am Ende dann irgendwie es doch wieder auf eine GroKo hinausläuft, weil irgendwie alles andere nicht machbar ist. Und das wäre halt wirklich, es wäre dann wahrscheinlich eine GroKo unter SPD-Führung, also unter umgekehrten Vorzeichen, aber es sind ja dieselben Arschgesichter. Ne? Das darf man nicht vergessen.
Ne? Nee, das ist auch, GroKo ist einfach auch das Schlimmste, was diesem Land passieren kann.
Also gerade jetzt,
ne? Da könnten sogar besser die Grünen an die Macht kommen als eine GroKo.
Wir können uns halt einfach nicht einigen. Wenn du ein anderes Wahlkonzept hättest und sagst, was du auf keinen Fall, du würdest wählen, was du auf keinen Fall möchtest, wären wir, glaube ich, besser bedient. Nur so nebenbei. Wir haben so viele, wir sind jetzt bei über 10% bei den sonstigen. Und das sind fast, also mit der
dann würden aber bei so einem Wahlkonzept würden die Grünen dann auch mal gewinnen.
Ja, weil die meisten
oder die
Leute
Blauen.
Grünen leben könnten, aber du hast so viele progressive Kräfte so groß aufgesplittert, ne, du hast die NPD und noch so die Basis und Co. bei den sonstigen und die anderen 8%. Ja gut, die sind konservativ, aber die anderen, meinetwegen 6-7%, die sind zu großen Teilen halt auch sehr progressiv eigentlich. Und dazu hast du die Linken, die nicht progressiv sind, aber links sind. Und dann hast du große Teile der SPD, die einfach aus, die eigentlich das nicht wollen. Aber ne, du hast ja auch den linken Flügel sehr stark mittlerweile in der SPD mit Esken, mit Borjans, mit Kühnert. Aber die sind halt noch nicht da. Die unterstützen jetzt halt Scholz, weil sie in der Partei nicht komplett vernichtet werden wollen danach. Du hast eigentlich ein progressives Übergewicht im Land und du könntest was machen, aber wir kommen halt nicht dahin, weil wir uns nicht einigen können auf irgendetwas.
Heute Abend das letzte Triell nochmal. Irgendwie, ich finde, das machen die auch zu viel. Ich würde 2 reichen. Jetzt noch ein drittes nochmal. Wie dem auch sei. Gaucho, du rauschst gerade tierisch. Alles gut bei dir?
Okay, ja, so, ja.
Ja, nee, ist jetzt alles auf einmal weg. So, also ja, ich guck's heute Abend nicht nochmal, ich muss mir das jetzt nicht nochmal angucken. Ich denke, dass Laschet nochmal die irgendwie, Scholz und du mit deinen Finanzskandalen Nummer ziehen wird, irgendwie Glashaus und so, aber ich denke, dass das jetzt auch nicht mehr entscheidend sein wird.
Das sind doch dumm, wirklich. Warum nehmen die immer die gleichen Themen dran, mehr oder weniger? Was soll das überhaupt? Die reden jede Woche das Gleiche. Macht halt mal was Unerwartetes. Weißt du, was sie tun sollten? Die sollten mal wirklich so kreuzverhörmäßig Sachen stellen, also die wirklich beantwortet werden müssen, völlig unerwartet. Na, dann sollen sie halt den Scholz mal nochmal auf Comex ansprechen und sagen, mit ganz Fakten, mit Fact-Checker im Hintergrund, dann würdest du auch Ergebnisse kriegen, anstatt dessen lügen die da die ganze Zeit rum.
Weißt du, genau das, was ich gerade gesagt habe, passiert jetzt. Da hat die CDU durch das Rezo-Video jetzt wieder Aufwind irgendwie. Gerade posten sie irgendwie auf ihrem Twitter-Kanal Klartext statt Vernebelung. Olaf Scholz muss endlich Antwort im Comex-Skandal. Es ist halt so berechenbar. Die CDU ist so berechenbar. Und dann immer mit dem Finger auf andere zeigen. Das ganze Video geht nur über CDU-Skandale. Und irgendwie jeder dritte Politiker gefühlt der CDU hat sich irgendwie an irgendeinem Maskendeal oder so bereichert. Und was machen sie irgendwie? Das wird wieder einfach komplett ignoriert und totgeschwiegen, aber mit dem Finger auf Scholz zeigen. Das ist die CDU. Hammer.
Ja, das Wichtige rausgenommen aus dem Video.
Ja. Unfassbar. Aber so sind sie. Es wird auch heute Abend beim Triell so laufen, bin ich mir sicher, dass Laschet da ordentlich feuern wird. Ja.
Es ist, wie gesagt, alles
verloren. Der Triell eigentlich am dramatischsten, dass da zwei Moderatoren sitzen, die sich nicht einig darüber werden können, wer jetzt gerade spricht und welche Frage jetzt gestellt werden soll. Das ist auch schon so das Armutszeugnis für Deutschland.
Es ist alles ein bisschen armmutig. Es ist einfach, keine Ahnung. Ich war ein bisschen, ne, also man muss ja verstehen, ich wirke mittlerweile vielleicht so Social Justice Warrior mäßig, wie Steve es nennt, aber ich war so eigentlich nicht vor 2-3 Jahren. Ich habe mich sehr geändert. Also ich war eher... War anders. Ich habe das ähnlich wie Steve gesehen, viel mehr. Mittlerweile denke ich, meine Güte.
Mittlerweile bist du weiser, ne?
Sich gegen jegliche Änderung zu wehren, ist halt auch nicht so gut. Und vielleicht muss man dann halt einfach in den sauren Apfel beißen und auch Sachen machen, die oder wählen, die man. Ich hätte nie die Grünen gewählt vor 4 Jahren, um Gottes Willen. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Aber mittlerweile, was soll ich machen? Soll ich die SPD wählen? Soll ich die CDU wählen? Soll ich meine Stimme wegschmeißen an irgendeine sonstige Partei, die keine 5% kriegt? Die Einzigen, die was beändern können, sind die Grünen. Und selbst wenn ich mit vielen Sachen nicht übereinstimme, dann ist es trotzdem die einzige Wahl für Veränderung, oder?
Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich habe aus Versehen meinen Wahlschein weggeschmissen. Ich muss jetzt mal versuchen, irgendwie in der Woche da, damit ich überhaupt wählen darf, nochmal irgendwie da einen Ersatz zu kriegen. Das ist.
Ich habe ganz andere Probleme.
Ja, ne? Da wirklich relevante. So, ich muss jetzt mein Essen bestellen, habe ich meiner Freundin versprochen. Das heißt, ich muss jetzt leider diese nette Runde hier beenden. Gaucho, schön, dass du da warst. Ich danke dir vielmals.
Gerne.
Vielleicht. Die Evans-Goddick. Godwin-Wette läuft, Godwin. Und wir werden dich auf jeden Fall zeitnah wieder einladen und wieder über Football quatschen. Und ja, schön, dass du da warst.
Können wir zu der Wette noch mal ganz kurz, sollen wir das auf einen Statpunkt, den du dir aussuchen darfst, begrenzen, damit es eine leichtere Vergleichbarkeit gibt? Oder
haben wir einfach
lassen
oder?
Wir die so, wie sie ist? Leichteste.
Ja, das ist gut. Glücklich und Attempts ist ja wurscht. Oder Catches.
Nee, mehr Touchdowns wäre unfair, weil Evans in der Red Zone immer den Ball kriegt. Aber
ja, und Godwin fängt die Dinger an, der droppt die immer. Das ist unfair. Von daher nehmen wir die Yards.
Gut, machen wir so. Bis bald, Gaucho. Danke, dass du hier warst, dir Zeit genommen hast. Clays, wir sind nächste Woche wieder mit Sascha am Start. Und ihr, liebe Community, hoffentlich auch. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. Schönen Footballabend euch allen. Und bis zum nächsten Herrenspielzimmer. Ciao, tschüss.
Bis dann.